Wir müssen heute über die Lage im Land reden, über den Zustand des viel zitierten Standortes Deutschland. Wie attraktiv ist die Bundesrepublik wirklich noch? Für Unternehmen, fürs Kapital, für uns selbst? Einer, der einen ehrlichen Lagebericht abgeben kann, ist Daniel Stelter. Mit dem streitbaren Ökonomen diskutieren wir, ob Robert Habeck in Sachen Wirtschaft eher lässig oder doch fahrlässig agiert, wie man es besser machen kann und welche Auswirkungen die deutsche und europäische Krise auf unsere Geldanlage hat. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Holger Czepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Samstag, der 17. September und es war eine Börsenwoche, die keine gute Laune bereitet hat. So ein toxischer Mix aus hässlichen Inflationszahlen aus Übersee, Zinsängste und dann auch noch eine dicke Rezessionswarnung des globalen Logistikers FedEx. Das alles zusammen sorgte für fallende Kurse beiderseits des Atlantiks. Der DAX verlor über die Woche 2,7% und stand am Ende bei 12.741 Punkten. Und mit Sartorius und Siemens Healthineers gab es sogar zwei DAX-Aktien, die gleich zweistellig abstürzten. Und klar, Deutsche Post minus 8 war auch nicht gerade auf der Sonnenseite, wenn der Konkurrenz FedEx warnt. Und es gab immer noch ein paar Plus-Geschichten, Banken und Versicherungen. Das sind ja die Zinsgewinne, Allianz plus 3, Deutsche Bank, München Rück und Hannover Rück plus 1,5. Und auch die Commerzbank, eine unserer Triple-E-Ideen, plus 5 diese Woche.
Ja, das war immerhin ganz gutes Timing. Aber ihr ahnt es, an der Wall Street sah es nicht besser aus, es sah sogar noch schlechter aus. Die Indizes rutschten mehr als 5% ab. Der S&P 500 erlebte die vierte Minuswoche in 5 Wochen. Verlierer, klar, Adobe, wir haben darüber gesprochen. FedEx, du hast es gerade schon erwähnt, lieber Holger. Beide um gut ein Viertel billiger geworden. Mehr als ein Viertel billiger geworden ist auch Uniper. Hier ist die Verstaatlichung die inzwischen sehr wahrscheinliche und wahrscheinlichste Option. Freie Aktionäre dürften dann entsprechend die großen Verlierer sein. Und schon übernommen wurden die deutschen Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft. Dazu gehört etwa auch die Raffinerie in Schwedt. Man kann sagen, oder man muss sagen, es wird politischer an den Börsen.
Ja, noch politischer. Es war ja schon die ganzen Wochen jetzt politisch. Und deswegen müssen wir heute auch unbedingt mal über Politik, genauer gesagt über Wirtschaftspolitik sprechen. Dieses Thema nämlich, so scheint's, ist in Deutschland nicht besonders angesagt. Die Bundesregierung offenbart immensen Beratungsbedarf und den wollen wir hier mal bieten heute. Wir haben Daniel Stelter, der ehemalige Partner bei Boston Consulting Group, ist Privatier geworden und seine Berufsbezeichnung, die ließ sich wohl am ehesten mit ökonomischer Aufklärer und Mahner beschreiben.
Ja, das trifft es ganz gut. Er ist ein Verfechter von wirtschaftlicher Logik, den richtigen Anreizen und unorthodoxen Ideen. Stelter mag für viele ja so das Klischee des neoliberalen weißen Mannes erfüllen, der den Kapitalismus über alles huldigt und dabei Mensch und Planet ja weniger beachtet oder ja. Aber ihr werdet sehen, er lässt sich nicht in diese Schublade, lässt sich in keine Schublade packen. Herzlich willkommen, Daniel.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, Daniel Stelter, der Name, du bist zwar bekannt aus Funk und Fernsehen, aber trotzdem wollen die Leute ja vielleicht wissen, was macht der Stelter jetzt in der kommenden Stunde hier und warum soll ich ihm zuhören? Und ich würde sagen, Elevator Pitch, deine Minute läuft jetzt.
Ja, was macht der Stelter jetzt nun? Er spricht über Deutschland und die Weltwirtschaft, was er am liebsten macht. Mein Hintergrund, ich bin Ökonom, ich habe über 2 Jahrzehnte bei Boston Consulting gearbeitet und seit mehreren Jahren bin ich selbstständig, betreibe einen Blog und auch einen Podcast und beschäftige mich dort mit wirtschaftlichen Themen. Und über die sollten wir jetzt diskutieren. Und ich weiß, es soll auch um Kapitalmärkte gehen. Meine Hörer meines Podcasts wollen das immer und dann können wir heute gerne drüber sprechen.
Dann kriegen Sie es hier. Wie geil ist das denn?
Das können wir gerne mal machen, anderes Umfeld und mit euch kann man gut drüber diskutieren, würde ich mal sagen.
Das ist super. Und jetzt wollen natürlich viele Leute wissen, okay, Boston Consulting, da hast du gearbeitet. Womit macht der Daniel überhaupt seine Kohle jetzt? Sag's uns mal, kurz, damit wir wissen, wie macht er sein Geld?
Gut, wie mache ich meine Kohle? Ich habe natürlich bei Boston Consulting hart gearbeitet, aber auch ordentlich verdient, auch ordentlich Steuern gezahlt und ordentlich gespart. Und ich lebe jetzt im Prinzip von meiner Ersparnis und lege mein Geld an, weshalb ich in der Tat auch immer eure Newsletter lese, um zu wissen, was man machen kann. Also ich bin durchaus aktiv an den Märkten, aber es ist eben quasi meine Art und Weise, das zu finanzieren. Und ansonsten wissen wir aus dem Podcast heraus, im Podcast kann man über Zeit auch ein bisschen Geld verdienen, so ist es nicht. Und das versuche ich zumindest, um meine Kosten zu decken.
Das ist super. Also du bist finanziell frei, würde man das sagen? Kann man das schon so?
Das weil ist unsere doch das Menschen, Ziel, was wir immer predigen. Das ist das Ziel,
was wir den Leuten immer sagen. Genau. Würdest du sagen, finanziell frei?
Freiheit hängt natürlich immer davon ab, wie groß die Ausgaben sind.
Ja, wie man lebt.
Und ich würde sagen, ich habe keinen überwiegend, also keinen ausgesprochen teuren Lebensstil. Und insofern bin ich in der Tat finanziell frei. Wobei frei zu sein, das ist eine spannende Frage. Weil das eine ist ja, wie ist es objektiv, wenn man rechnet? Und wie ist es emotional? Und dann würde ich persönlich schon sagen, als ich damals aufgehört habe, BCG zu arbeiten, es war ein komisches Gefühl, als kein Scheck mehr kam. Also man kann dann zwar objektiv gesehen sagen, jawohl, ich komme über die Runden, ja. Aber trotzdem ist es emotional ein schwieriges Gefühl. Und dann kommt eben die Frage hinein, die euren Podcast sehr beschäftigt, nämlich die Frage, wie stelle ich sicher, dass ich meine Ersparnisse auch erhalte? Und dann komme ich immer zu meinem Thema, weil ich natürlich sage, zum einen hat es was damit zu tun, was in den Kapitalmärkten passiert, aber es hat natürlich was damit zu tun, was passiert in der Wirtschaft. Am Ende sind die Kapitalmärkte nicht dauerhaft entfernt von der Wirtschaft. Und deshalb komme ich dann zu meinem Thema wieder, dass ich natürlich intensiv mich mit der Wirtschaft beschäftige, um sicherzustellen oder zu versuchen zumindest sicherzustellen, dass ich ruhig schlafen kann mit meiner Geldanlage.
Jetzt heißt es ja immer politische Börsen haben kurze Beine, Politik hätte gar nicht so einen Einfluss. Jetzt machst du ja viel mit Politik und Wirtschaft. Würdest du das bestätigen aus deiner finanziellen Freiheitssicht raus, aus den ersten Jahren, die du jetzt deine Kohle angelegt hast, dass Politik am Ende gar nicht so wichtig
Nein,
ist?
Nein, die Politik, naja, die Politik hat natürlich, es gibt kurzfristige Einflussmöglichkeiten der Politik. Also, denken wir an die Wahl von Trump. An dem Morgen, ich weiß noch genau, ich habe im Fernseher gesessen und da kam die erste Nachricht, dass er es gewinnen könnte, ging die Börsen runter. Da dachte ich mir, verdammt nochmal, ich würde gerne kaufen. Bis die Börsen offen waren, waren die Börsen wieder oben. Weil es natürlich so ein schöner Moment gewesen wäre, da gab es keine kurzfristige Reaktion, aber keine langfristige Reaktion. Auf der anderen Seite, gibt es natürlich schon Dinge, wo Politik eine erhebliche Rolle spielt, aber das beeinflusst jetzt nicht, wie der DAX morgen steht, das beeinflusst aber, wie der DAX in 10 Jahren steht. Und wir werden darüber diskutieren, wenn wir mal die Welt anschauen, und da könnt ihr mir helfen, ich habe die Zahlen besser parat. Ich denke mal an den Eurostoxx, der Eurostoxx 600, glaube ich, steht immer noch unter dem Niveau vom Jahr 2000. Ja. Hingegen hat man in den USA sehr gut Geld verdient, dann können wir diskutieren, ja, warum ist es eigentlich so, dass Europa so sehr hinterherhinkt, gegenüber den USA.
Und gibt es Nachholpotenzial, würde ich ja lieber fragen, weil zurückblicken
bringt ja nichts. Ja, das kannst du gerne fragen. Die Sache natürlich nur die, also es gibt natürlich dieses Nachholpotenzial schon seit Jahren.
Ja.
Und es wurde nie realisiert.
Jedes
und dann,
Jahr war das Jahr Europas. Dieses Jahr sollte es übrigens auch wieder werden.
Ich schreibe ja auch manchmal bei Cicero, manchmal in Kolumne über Geldanlagen, habe ich auch mal gemeint, ja, gibt es natürlich billigere Märkte. Billigere Märkte war Europa, billige Märkte waren auch Russland vor dem Krieg schon. habe ich sogar auch dann gesagt, das ist vielleicht eine Möglichkeit, was zu tun. Japan ist immer billig, aber trotzdem sehen wir ja, es dauert eine Weile. Und dann komme ich eben zum Punkt und sage, na gut, warum hängt Europa hinterher? Warum ist Europa deutlich günstiger als die USA? Und dann kann man sagen, na gut, vielleicht hat es eben doch was mit Rahmenbedingungen zu tun. Und dann kommen wir zur Politik zurück, weil die Politik natürlich nicht die richtigen Prioritäten setzt. Und das ist meine Hauptsorge gerade in Deutschland, dann ist es auch kein gutes Umfeld für Kapitalanlage.
Aber deswegen haben wir dich ja auch genau eingeladen. Ja. Weil wir, tatsächlich hat man ja das Gefühl, dass auch gerade unser Wirtschaftsminister ja so nicht so richtig sattelfest ist in so manchen ökonomischen Belangen. Ja, wir wissen alle, wovon wir reden. Das war die letzten Tage und Wochen Thema. Und nur, er holt sich zwar auch immer irgendwie wieder Berater ins Haus, aber offenbar nicht die richtigen. Also ich denke da irgendwie so an
Agora-Energiewende
oder solche Sachen. Aber jetzt haben wir ja hier den Berater.
Genau. Sozusagen. Jetzt sollen wir, dass du eine Stunde hier Berater bist.
Genau. Also wir brauchen jetzt Wirtschaftspolitikberatung. Also wir beziehungsweise Herr Habeck und vielleicht auch das Land. Weil das kommt ja irgendwie doch ein bisschen zu kurz, muss man sagen. Oder sehr zu kurz. Weil die ganze Wirtschaftspolitik, Industriepolitik steht nicht gerade oben auf der Agenda. Obwohl es sozusagen jetzt große Priorität hatte. Und deswegen wäre jetzt die Frage oder ist das Anliegen, dass du sozusagen jetzt hier vielleicht deine Top 4, 5, 6 Punkte präsentierst, sagst
sechs,
hier.
Okay.
Wir sagen immer besser 4 oder 6 anstatt 5. Das ist so ein psychologisches Ding. Deswegen bist du eigentlich heute hier.
Okay, also sagen, alles klar. Ja, ich versuche das.
Und das möglichst knackig, weil wir wissen ja, der Politiker hat ja nicht mal mehr Zeit zum Bäcker zu schaffen. Ne? Also Herr Habeck sozusagen in der Bäckerei war ja lange nicht. Und jetzt haben wir ja sozusagen, wenn wir ausstrahlen, Samstagmorgen, das ist ja genau die Zeit.
Wo man zum Bäcker geht also, oder Podcast gehen, ja. hört.
Genau, das soll man machen, das soll man unbedingt, das soll den Bäcker vor allem, weil man viele Brötchen kaufen, den Bäckern helfen. Also klar, ich meine, Herr Habeck hat jetzt keinen Gefallen getan mit seinen Äußerungen in den letzten Wochen. Ich habe es auch in meinem Podcast gesprochen, ihr habt es natürlich angesprochen, das richtigerweise zu kritisieren. Ich würde gerne einen Schritt zurückgehen. Ich würde gerne gar nicht bei Herrn Habeck aufsetzen, sondern ich würde eigentlich eine breitere Kritik üben wollen an der deutschen Politik.
Nur zu.
Und zwar, ich versuche die Punkte mal zu machen. Wir haben 4, 5 kriegen wir locker zusammen. Ich glaube, der erste Punkt ist der, unsere Politiker verstehen wenig von Geld. Das haben sie ja gemein mit dem überwiegend Teil der Bevölkerung. Und das Problem
ich an der ganzen Sache. Jetzt muss ich mal kurz reinschreiben.
Außer den Hörern
wenn
dieses Podcasts.
Nein, wenn ich mir aber angucke, die Steuereinnahmen, die sind stetig gestiegen.
Ja, das hat aber nichts mit Kompetenz also, finanziell.
Ja, aber zumindest wissen Sie, wie man Geld ranschafft.
Ja, das also, stimmt. Ja, so, ist richtig. Ja, übrigens, das stimmt. Die Abgabenquote ist auch gestiegen, sehr stark. So ich möchte, also für mich ist der Punkt folgender. Wir haben nicht erst jetzt mit Herrn Habeck Probleme, was das Wirtschaftsministerium betrifft, das hatten wir auch davor. Ich meine, Herr Altmaier hat sich hingesetzt, das Fernsehen hat gesagt, er gibt eine Garantie ab für Klima und Wirtschaft die nächsten 20 Jahre mit sektoralen Einsparzielen für CO2. Da habe ich mir gedacht, hat er noch ein paar Planwirtschaftler aus Ost-Berlin aufgetrieben. Aber das ist, also die haben schon länger das Problem. Ja. Lass mir meine erste These mal formulieren. Meine erste These ist, sie verstehen nichts von Geld. Sie sind da stolz drauf, dass sie Geld als Sparbuch legen, wie der Kanzler, oder dass sie eben von ihren Beamtenpensionen dann leben werden. Und darum führt es dazu, dass sich Deutschland regelmäßig über den Tisch ziehen lässt. Also ich meine, wir kennen die Zahlen alle. Wir wissen, dass die deutschen Privathaushalte weniger Vermögen besitzen als die Privathaushalte in den Nachbarländern, in anderen Euro-Ländern. Dann wird immer von den Linken gesagt, ja, im Moment stimmt aber gar nicht, wir haben eine besonders ungleiche Verteilung. Dann schaut man genauer hin, stellt fest, unsere Reichen sind jetzt nicht besonders reicher als die anderen Reichen in Italien, Frankreich oder Spanien. Hm. Sondern was bei uns das Problem ist, dass die breite Masse kein Vermögen hat. Und dann fragt man sich, wieso ist das eigentlich so? Dann stellt man eben fest, ja, weil die Politik alles daran setzt eigentlich, um Vermögensbildung zu verhindern und zu erschweren. Das beginnt damit, dass die Leute zu viel Abgaben und Steuern zahlen müssen. Das beginnt damit, dass man wenig über Geldanlage Bescheid weiß. Das wird in der Schule überhaupt nicht gelernt. Ja. Also ich habe ein bisschen Einblick ins englische Schulsystem. Im englischen Schulsystem Mathematik haben die sofort drin, Annuitätenrechnung, Hypothekenzinsen, alles drum und dran. Das haben die alles drin. Das lernen die bei uns und überhaupt nicht.
Die Italiener das auch, muss ich gleich mal fragen.
Die Italiener haben das nicht, aber die Italiener haben eine viel bessere Haltung zum Staat. Die Italiener wissen, dass sie vom Staat nichts erwarten können und haben deshalb über Jahrzehnte hinweg alles dazu getan, dem Staat wenig zu geben. Und ganz ehrlich, wenn wir über die Italiener sprechen, ja, die Italiener haben mehr Privatvermögen, die Italiener haben eine höhere Eigentumsquote Immobilien, die Italiener haben weniger Schulden als die deutschen Privathaushalte. Und wenn wir Italien als Land gesamthaft betrachten, ist Italien das zweitsolideste Land nach Deutschland in der Eurozone. Die Schulden Italiens gesamthaft sind so tief wie die deutschen Schulden. Das Problem, was die Italiener haben, in Anführungsstrichen Problem ist, der Staat hat wenig Geld, aber die privaten Haushalte haben viel Geld. Und die Italiener sagen dann, super, bevor wir jetzt mehr Steuern zahlen an den Staat, lasst uns doch lieber in der EU Umverteilung machen. Aber deshalb passt das ganze Thema hinein. Die deutschen Politiker denken nicht in den Kategorien Wohlstandsmehrung im Land. Sie denken immer über Umverteilung, sie denken immer an stabilen Kuchen, wie wir den Kuchen umverteilen. Das ist die Diskussion wird immer so dominiert. Und sie haben darüber hinaus, denken sie immer, wir wären das reiche Land, was alles machen kann.
Ja, also falsches Mindset. Ich höre jetzt raus, Mindset.
Ist das falsche Mindset? Das heißt immer, ein reiches Land wie wir sollte. Und dann kann man Punkt ergänzen. Okay, ja. Mehr für Rente, mehr für Migration, mehr für Klima, aber mehr für Euro.
Warum ist es bei der deutschen Politik? Ist es so eine adverse Selektion, dass einfach der Umverteilungspolitiker oder der umverteilungsdenkende Mensch Politiker wird und die guten Leute, die vielleicht von Wirtschaft was verstehen, nicht Politiker? Oder wie geht das? Die anderen müssen es ja anders
sehen. Zu verstehen nochmal. Ich bin dann gar nicht gegen Umverteilung. Es muss eine Umverteilung geben im Sozialstaat, das ist richtig. Die Frage ist halt nur, stimmt die Balance? Und du hast es gerade erwähnt, der Staat schwimmt im Geld. Stimmt, die Steuerabgabenquote ist in den Jahren unter Frau Merkel stark gestiegen. Die wird weiter steigen.
Wir sind fast bei der Billion demnächst bei den Steuereinnahmen.
Darüber hinaus haben wir das Wunder vollbracht, den Sozialstaat aufzubauen. Wir haben 2019, also vor Corona, war Sozialstaat wie noch nie in Nicht-Rezessionszeiten. Und da muss man ganz ehrlich, da hatten wir fast keine Arbeitslosigkeit mehr. Es war eigentlich alles super. Und da fragt man sich, was passiert da? Nochmal. Was man kann das alles machen, da aber wir haben eben das Land verfallen lassen. Und das führt mich zum zweiten Punkt vielleicht mal. Ich denke erstmal, denke nicht in finanziellen Kategorien. Aber schauen wir uns mal den Staat an. Weil dann Staat versus Privatwirtschaft. In der Privatwirtschaft stellt man die Bilanz auf. Auf der Bilanzaktivseite, da steht, keine Ahnung, Maschinenanlagen, ähnliches. Auf der Passivseite der Bilanz steht das Eigenkapital und stehen die Schulden. So was macht der Staat nicht. Der Staat sagt immer nur, oh, ich habe in diesem Jahr weniger oder mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe.
Also wenn Herr Schäuble, ich höre schon die Kameralistik.
Ja, klar, ist aber richtigerweise so. Wenn Herr Schäuble gesagt hat, schwarze Null, ich bin der Superheld, das war eine Lüge, das war keine eigene Leistung und es war eine Dummheit. Nein, ich fange mal erstmal an, warum sage ich, es war keine eigene Leistung. Warum nicht? Die Zinsersparnis war größer als das, was er gespart hat. Mhm. In Wirklichkeit hat Herr Draghi die schwarze Null produziert mit seiner Zinspolitik, aber nicht Herr Schäuble. Das Zweite ist, es war deshalb eine Lüge, weil er keine ordentliche Bilanz aufgestellt hat. Wir haben währenddessen unsere Infrastruktur verfallen lassen, kennen wir alle, und gleichzeitig haben wir Verpflichtungen erhöht. Schauen Sie, wenn Herr Heil sich hinstellt und sagt, ach, die 5 Milliarden für die Grundrente, das haben wir jetzt auch noch gerade übrig. Da sagt man doch spontan, ja gut, 5 Milliarden bei den Das Problem an der ganzen Sache ist, es ist ein Gesetz. Das heißt, es ist nicht einmal 5 Milliarden, es ist jedes Jahr 5 Milliarden und die 5 Milliarden wachsen auch noch an. Und wenn man das über 30 Jahre rechnet, reden wir nicht mehr über 5 Milliarden, wir reden über ein paar 100 Milliarden, die das kostet. Wird nicht ausgewiesen. Das heißt, die Politik tut immer so, aber wir sparen, in Wirklichkeit haben sie die Verpflichtungen drastisch erhöht. Und der letzte Punkt ist, das ist auch europäisch und international wichtig, wenn der Staat spart, also nicht Geld aus, nicht ausgibt, beziehungsweise wenn die Unternehmen sparen und die privaten Haushalte sparen und der Staat spart, dann müssen wir Handelsexportweltmeister sein, was wir auch sind. Nur was wir vergessen ist, wer mehr Waren und Dienstleistungen exportiert als importiert, der exportiert aus seinen Ersparnissen. Und dann legen wir unser Geld im Ausland an und dann kommen wir wieder zum Punkt, warum ist Deutschland so arm? Ganz einfach deshalb, weil wir legen zwar jedes Jahr ein paar hundert Milliarden im Ausland an, aber das Auslandsvermögen wächst nicht so. Alle Studien zeigen das. Wir verlieren das Geld im Ausland. Und dann ist die Finanzkrise in den USA, prompt haben die Deutschen 400 bis 600 Milliarden verloren. Und zwar wir alle, wir drei hier im Raum und alle, die den Podcast hören, wir alle haben dadurch verloren. Auch wenn wir keine US-Wertpapiere gehabt haben. Indirekt haben wir es verloren, unsere Versicherungen, unsere Banken, wir haben es verloren. Mhm. Und dann muss man einfach eins sagen, verdammt nochmal, gucken wir nochmal andere Staaten an, USA. USA hat nicht so einen großen Überschuss, im Gegenteil im Defizit. Die Amerikaner schaffen es, obwohl sie seit Jahren Defizite haben im Außenhandel, trotzdem gigantische Auslandsvermögen zu haben. Man muss einfach mehr darüber nachdenken, wie man das Geld anlegt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist, was ich kritisiere. Die deutschen Politiker, der deutsche Staat denkt nicht in diesen Kategorien. Er denkt in Umverteilung und er denkt immer, ich kann in die Kassen greifen, ich nehme das, was dieses Jahr erwirtschaftet wurde und verteile das irgendwo hin. Und zwar Inland oder auch im Ausland reisen wir rum. Und das unterminiert unseren Wohlstand und deshalb werden wir zukünftig einen geringeren Kuchen haben. Ein kleiner Kuchen wird nicht wachsen. Und wenn der Kuchen nicht wachsen wird, mache ich mir Sorgen, dass wir dann gerade in diesem Jahrzehnt bereits in massive Verteilungskonflikte hineinlaufen werden. Und das sehen wir sowieso auch ohne Krieg. Der Krieg ist hier nichts anderes als ein Brandbeschleuniger.
Okay. Also du sagst, erstmal brauchen wir andere Politiker oder ein anderes Mindset bei Politikern.
Das ist
anderes
so dein, Mindset.
Das ist so das Oberste.
Na wieso, jetzt kommt sofort das Feedback, ich mache jetzt
Politiker-Bashing. Jetzt kriegen wir ja keine neuen. Jetzt müssen wir versuchen, mit denen, die wir haben, müsstest du jetzt mal die Politikberatung machen. Jetzt wissen wir schon, okay, es sind leider die Falschen am Ort, aber vielleicht kann man die auch...
Ja, was heißt die Falschen? Man muss ja sagen, die Ära davor war ja dann auch schon, wie du gerade sagst, das war sozusagen, das Mindset war ja nicht besser. Ja, wenn ihr jetzt glaubt, dass bei den Unionsparteien irgendwie der wirtschaftliche Sachverstand oder das Denken ein anderes und besseres war, das ist ja nicht der Fall. Das heißt, wir müssen ja irgendwie einen Mentalitätswechsel irgendwie
fast... Genau, und ich möchte noch mal eins betonen, weil es werden bestimmt Leute schon schreiben, boah, jetzt ist ein Politiker-Bashing. Das tut mir leid, ich will gar kein Politiker-Bashing machen. Ich weiß, dass wir bestimmte Selektionsmechanismen haben für die Politiker. Ich persönlich würde mir wünschen, das habe ich auch in Büchern geschrieben, dass wir so ein paar Mindestqualifikationsanforderungen haben für Abgeordnete, dass sie zumindest mal eine abgeschlossene Berufsausbildung haben sollten, vielleicht ein paar Jahre mal gearbeitet haben sollten, bevor sie...
Das muss doch der gesellschaftliche Querschnitt sein. Da gibt es auch welche, die nicht
ja,
keinen Abschluss haben.
Aber ich glaube, der ist überdurchschnittlich.
Na, sagen wir mal so, ich meine, ich bin ja schon älter, ja. Ich bin ja bald 60 und als ich jung war, da haben Politiker noch nicht so richtig gute Doktorarbeiten geschrieben, um zu beweisen, dass sie qualifiziert sind. Danach haben sie angefangen, sich die Doktorarbeiten zusammen zu kopieren. Und heute haben wir Politiker, die stolz darauf sind, keine Berufsausbildung zu haben. Ich meine, das ist schon eine Entwicklung, wo ich sagen muss, naja.
Das ist wieder Kevin Kühnert-Bashing hier, oder?
Na, ich...
Du gibst dem Ganzen wieder einen Namen.
Nein, die Sache ist nur die, es genügt halt nicht, wenn man in der Lage ist, in der Öffentlichkeit, im Fernsehen gut auszuschauen und klare Sätze zu sprechen. Mhm. Das genügt vielleicht zur Qualifikation, um Karriere zu machen als Politiker, aber eigentlich genügt es nicht. Aber jetzt kann man weggehen. Wir können natürlich was machen. Wir brauchen einen Mindset-Wechsel. Einen Mindset-Wechsel, der sagt, unsere Aufgabe ist es, den Wohlstand im Lande zu mehren. Mhm. Und uns brauchen wir auch, damit wir die ganzen Versprechungen, die wir eingegangen sind, für Rente, Gesundheitsversorgung, der alternden Gesellschaft überhaupt erfüllen können. Und dann kommen wir, ich habe schon zwei Dinge vorgeschlagen. Zum einen zu sagen, lass mal finanzieller denken. Zum zweiten auch mal denken, lass uns eine Bilanz aufstellen für den Staat. Und dann ist die Frage, was können wir eigentlich machen? Da müssen wir einfach uns ehrlich machen. Wir haben in den letzten Jahrzehnten...
Ehrlich machen, das ist so Politik-Sprech. Super, ehrlich machen. Und zur Wahrheit gehört auch. Das musst du jetzt auch
sagen. Okay, das kann ich ja. Ich bin so leid, wahrscheinlich höre ich dann doch zu viel Deutschlandfunk.
Vielleicht solltest du dann in die Politik gehen.
Ja, vielleicht höre ich zu viel Deutschland.
Das ist eine geile Formulierung.
Vielleicht höre ich so viel Deutschlandfunk und habe das schon angenommen, die Gespräche. Ja. Aber der Punkt ist nochmal, wobei ich da immer sehr gerne höre, weil ich da mal dann so schöne Töne finde für meinen Podcast. Also,
O-Töne meinst du?
Ich versuche nochmal einen Anlauf zu machen. Ja. Also,
Entschuldigung.
Wir sollten uns doch in der Tat, ich glaube, Politiker, wirklich ehrlich machen und mal sagen, wie stehen wir eigentlich da? Und wir haben es angesprochen, wir haben eben auf der Aktivseite viele Dinge in den letzten Jahren schleifen lassen. Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung, wir sind Bildungssystem sehr schlechter geworden. Wir haben auch die falschen Prioritäten im Bildungssystem. Wir müssten viel mehr wieder in die berufliche Ausbildung gehen als in irgendwelche Studien, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Das sind die ersten Probleme. Wir haben darüber hinaus schon seit längerer Zeit die Flucht der deutschen Wirtschaft. Wir dürfen einzig vergessen, Unternehmen haben schon vor Corona nicht mehr in Deutschland ausreichend investiert. Die Unternehmen waren in Deutschland Netto-Sparer. Unternehmen haben aber nicht die Aufgabe, in der Volkswirtschaft Sparer zu sein, sondern Investoren. Wir hatten schon das Abwandern der Industrie. Wurde nicht richtig wahrgenommen, aber die Industrie hat schon abgestippt mit den Füßen. Das heißt, wir haben also eine schlechte öffentliche Infrastruktur, wenig Investitionen. Wir haben eine abnehmende private Investition. Und warum machen die Unternehmen das? Weil die Märkte der Zukunft woanders sind. Und auch, weil sie demografische Entwicklung sehen. Wenn sie wissen, wenn es hier weniger Menschen gibt, gibt es hier weniger Konsum, macht die Märkte unattraktiver, aber auch weniger Leute, die arbeiten. Das heißt, Arbeitskräfte werden teurer. Und dem muss man entgegensteuern. Das haben wir überhaupt nicht getan. Dessen haben wir gedacht, wir können alle möglichen anderen Dinge machen. Und deshalb müssen wir anfangen, wieder daran denken, wie sichern wir den Wohlstand. Und dann haben wir eben auch Themen, die tabu sind, wie Stichwort Energieversorgung. Wir glauben, wir treten an und sagen, wir sind das große Vorbild in der Welt im Bereich der Klima- und Energiepolitik. Nur wenn man sich umguckt, wer hinter uns steht, uns folgt, da steht keiner. Weil der keiner diesen Weg geht. Und das Problem bei der ganzen Sache ist auch wieder was Finanzielles oder was Rechnen, sagen wir mal Mathematisches. Nehmen wir mal das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket, Riesenerfolg. Alle haben gejubelt und haben gesagt, super, das 9-Euro-Ticket hat, glaube ich, 1,8 Millionen Tonnen CO2 gespart. Das ist super. Holger, was kostet das pro Tonne?
Achso, müsste ich jetzt ausrechnen.
Kannst du ausrechnen? Du kannst es doch, hast du bestimmt gelesen. Also ungefähr 1.300 Euro kostet das pro Tonne eingespartes CO2. Wir könnten, das müssen wir schlimmer machen. Also Berlin fördert ja Lastenfahrräder, der rot-grüne Senat. Die Förderung beträgt pro Tonne eingespartes CO2 50.000 Euro. Es gibt aber Studien, die sagen, wir könnten den weltweiten CO2-Ausstoß halbieren für 100 Dollar die Tonne.
Müsste man woanders sparen.
Das heißt so,
gehen und die Kohle
das heißt im Klartext, was wir hier machen, ist total ineffizient und ineffektiv. Abgesehen davon, dass wir so nicht die ganze Weltklima beeinflussen können, ist es bei uns, so wie wir es machen, sehr, sehr teuer.
Aber einer muss doch anfangen,
heißt man es muss dann anfangen. Immer.
Einer muss anfangen, aber und wir können dann nicht den Chinesen jetzt das sagen, sondern wir gehen mit gutem Beispiel voraus. Die Chinesen sagen, sehen 9-Euro-Ticket und Lastenfahrrad in Berlin und sagen, dann müssen wir auch mal was machen. Vielleicht wollen die dann ja auch die Kohle nicht mehr verbrennen.
Jetzt frage ich dich mal was. Was kostet Klimaneutralität in Deutschland nach den Daten des BDI, nach der Studie?
Sag es uns.
Also ungefähr 2.000 Milliarden. Für diese 2.000 Milliarden Euro könnten wir den weltweiten CO2-Ausstoß halbieren. Nicht nur das ist nur ein Beispiel fürs Rechnen. Ja. Nochmal, ich bin kein Klimawandelleugner, im Gegenteil, ich glaube, das ist ein ernsthaftes Problem, nur wir sollten damit intelligent umgehen.
Du meinst, man sollte sich diese Summen und diese Rechnung auch bewusst machen, zumal man ja sagen muss, diese Vorreiterrolle, das war ja mal ein gutes Argument, wir gehen voran, einer muss ja beginnen, die haben wir überhaupt gar nicht mehr inne, wenn wir sie überhaupt hatten, weil inzwischen, wer hat es gesagt, Wall Street Journal, die dümmste Energiepolitik der Welt. Ne? Also dieses Urteil ist ja auch schon gefällt.
Und das Wall Street Journal hat es geschrieben vor dem Krieg in der Ukraine. Ja. Und die Sache ist einfach die, wir müssen einfach ganz ehrlich sagen, wenn uns das Thema ernst ist, dann sollten wir was tun? Wir sollten deutlich mehr Geld ausgeben in Forschung und Entwicklung, um die Technologien zu entwickeln, die man braucht, um CO2 zu sparen und die dann zu exportieren, statt dem, was wir dann nicht mehr exportieren können. Weil vergessen wir nicht, die deutsche Wirtschaft lebt heute noch von Industrien, die gab es schon, als Deutschland einen Kaiser hatte. Ich meine, Automobilindustrie, Maschinenbau, Anlagenbau, Chemieindustrie, diese ganzen Industrien gab es schon, als wir einen Kaiser hatten.
Aber dann ist doch wunderbar, wenn wir jetzt hohe Energiepreise haben, dann machen doch die Grünen einen ganz tollen Job, wenn ich jetzt mal das weiterdenke. Dann werden einfach die ganzen alten Industrien, die Kaiserindustrien,
die werden platt gemacht,
die gehen weg und dann haben wir so einen Bullerbü und auf diesen Bullerbü mache ich mir dann die Gedanken, wie kann ich CO2 aus der Atmosphäre rausmachen. Ich sitze dann ganz entspannt da, habe vielleicht auch mal einen Stromausfall, aber da kann ich noch viel besser nachdenken.
Das ist ein Traum.
Dann geht das doch besser.
Leichter Denkfehler würde ich diagnostizieren.
Wie lange willst du denn da im Bullerbü sitzen
und nachdenken? Oder ich kritisiere mich selber, dass ich mich scheinbar nicht klar genug ausgedruckt habe. Das kann auch sein. Aber das, was ich nicht nochmal ist, nutzt dem Weltklima nichts, wenn wir aufhören, Aluminium zu produzieren und Aluminium wird woanders geschmolzen.
Aber du hast eben gesagt, das wäre eine alte Industrie, die wollen wir gar nicht.
Nein, die Sache, ja.
Also wollen wir die doch behalten?
Also,
wie sieht die dann in der Industrie?
Kannst du bitte mal wir definieren? Also die Frage ist, wir, also ich persönlich würde die Industrien gerne behalten. Kommen wir erstmal damit an. Und ich habe den Eindruck, dass wir unterschätzen, wie stark und wie groß der wirtschaftliche Schaden für uns alle ist, wenn es einige dieser Industrien nicht mehr gibt. Denn die Automobilindustrie oder auch die chemische Industrie, auch der Maschinenbau, die zahlen weit überdurchschnittlich hohe Gehälter. Wenn die wegfallen, dann ist die Frage, was kommt dann? Und wenn wir uns alle gegenseitig Kaffee verkaufen, ist das nicht die Wertschöpfung, die wir brauchen. Das heißt, wir geben uns eine
Lösung. Wir haben Haare geschnitten.
Deshalb glaube ich, wir müssen einfach eins ganz klar machen. Wir sollten nicht aus Angst vor dem Klimawandel und selbst deindustrialisieren, weil das nützt dem Weltklima nichts, dann wird es einfach woanders produziert. Und wir sollten darauf achten, wirtschaftlich stark zu bleiben als Land, damit wir genau das machen können, nämlich eine Vorreiterrolle spielen. Eine Vorreiterrolle zu spielen ist ja nicht schlecht. Mhm. Ich meine, schau mal, Beispiel, Solarindustrie. Die Solarindustrie gibt es faktisch weltweit nur dank unserer Förderung. Es hat über 80 Milliarden Euro gekostet, die wir ausgegeben haben für Solar. Problem an der ganzen Sache ist nur, jetzt kommt es aus China.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Nee, wir haben doch Meyerburger jetzt in Bitterfeld, habe ich gelesen.
Ja, gut,
aber erzählen, wir haben Lieferkettenprobleme in China,
ja, deswegen läuft das demnächst. Jetzt. Es kommt demnächst, aber es ist trotzdem die Tatsache einfach da, wir haben letztlich den Aufbau einer Industrie in China gefördert. Das ist nicht so richtig smart. Ich glaube, wir sollten jetzt mehr in Forschung entwickeln, wir sollten neue Industrien entwickeln, neue Technologien entwickeln, natürlich aber, um den Übergang zu gestalten und nicht gleichzeitig auch das Vorhandene schnell platt machen. Weil das
aber
nützt
trotzdem die Energie, wir müssen bei der Energiepolitik bleiben. Was willst du machen? Was willst du da genau machen?
Ganz ehrlich
gesagt, willst du jetzt sagen, wir machen Gasdeckel und sagen, okay, bei, nehmen wir an, wir haben jetzt an den Märkten ungefähr 215 Euro pro Megawattstunde und die Politik geht hin und sagt, wir garantieren euch, liebe Industrie, ihr werdet höchstens 100 zahlen oder 50. Und was das kostet, die Differenz zum aktuellen Preis, gucken wir mal. Also, das machen ja die Franzosen beispielsweise.
Die Franzosen Spanier machen das auch. Das, ja.
Was wäre das auch deine Idee? Also wir müssen jetzt ja mal hier mit konkreten
Politik-Ideen. Wir wollen konkret sein. Ja. Also gut, ich möchte erst einmal, um etwas Zeit zu gewinnen, meine Idee zu formulieren, möchte ich mal ganz normal sagen, was das Problem ist. Das Problem ist einfach, dass wir schon vor dem Krieg in der Ukraine die höchsten Energiepreise hatten. Es wurden Unternehmen teilweise geschont, aber trotzdem hatten wir sehr hohe Energiepreise. Wir hatten bereits vor dem Krieg in der Ukraine zunehmende Sorgen über die Versorgungssicherheit, Stabilität. Und man muss wissen, als Standort ganz wichtig ist Energiesicherheit, Versorgungssicherheit ist ganz wichtig und günstige Kosten sind ganz wichtig. Und bei beiden haben wir vorher schon gezündelt durch unsere Politik. Und wenn wir jetzt durch diesen Schock in Europa und in Deutschland 10-mal so hohe Gaspreise haben wie in den USA, hat das Standortimplikationen. Das ist ganz eindeutig. Unternehmen, die global denken, werden dann eben woanders produzieren. Man muss auch ganz klar sagen, wenn Produktion hier stillgelegt wird, mein Herr Zachert hat es mit mir im Gespräch sehr schön gesagt, wenn er am Rundjahr...
Der Langsetzchef,
genau,
wenn Zachert nicht kennt.
Genau, wenn Ammoniak nicht mehr hier gefertigt wird, dann wird auf die Produktion hier zugemacht, dann wird woanders Kapazität aufgebaut. Die kommt danach nicht mehr zurück. Was hier weg ist, kommt nicht mehr zurück. Und das ist eben das grundlegende Problem. Und hier würde ich die Politik in der Tat heftig kritisieren, weil ich glaube, unsere Politiker haben das Gefühl, aufgrund der Erfahrung der letzten 20 Jahre, immer wenn eine Krise war, New Economy Blase platzte, Eurokrise, Finanzkrise, die deutsche Wirtschaft kam immer wieder stärker raus. Und darum denken die, das geht wieder gut. Auch nach Corona denken, es geht wieder gut. Aber diesmal ist es existenziell. Und das führt mich jetzt zu deiner Frage, Holger. Wir müssen dringend die Energiepreise unterkriegen, und zwar drastisch. Und wenn es sein muss, in der Tat über Subventionierung oder Deckelung. Es nützt uns nichts, wenn bestimmte energieintensive Branchen dann platt sind. Das mag jetzt zwar bestimmte politische Lager freuen, nach dem Motto, oh, wir tun was fürs Klima. Es ist aber Quatsch. Es nützt überhaupt nichts, wenn wir Photovoltaik jetzt eine Kampagne machen und die Photovoltaikzellen werden in China mit Kohlestrom gefertigt, wo man einfach sagen muss, da haben wir im Weltklima auch nichts genutzt. Das ist also alles Quatsch. Wir müssen sicherstellen, dass der Standort eine Zukunft hat.
Aber auch für private Haushalte oder nur für Industrie? Wen würdest du jetzt subventionieren?
Also ich persönlich würde, es ist jetzt etwas unangenehm, aber ich würde sicherlich sagen, wir müssen bei der Industrie subventionieren.
Passiert privaten, tut ja gerade genau das Gegenteil.
Und bei privaten Haushalten eigentlich nicht subventionieren.
Warum? Boah, ich muss jetzt eine Verachtfachung hinnehmen? Also Daniel, mal ehrlich.
Weil ich
bin, unverschuldet da reingekommen. Ich muss vielleicht das mal sagen, was er für
du
mich
bist nicht, du bist nicht unverschuldet da reingekommen.
Man hat mir gesagt,
wählst du in Deutschland nicht? Du hast doch gewählt.
Ja, natürlich habe ich gewählt.
Also bist du nicht unschuldig. Wir alle sind daran schuld, ich bin auch mit daran schuld, an dem, wie wir regiert wurden. Ganz einfach. Wir haben ja auch übrigens, warum die Politiker macht, denn die Politiker machen das, was sie glauben, was die Bürger wollen. Es gab eine große Mehrheit für den Atomausstieg damals. Jetzt hat sich die Meinung geändert, aber damals gab es eine große Mehrheit.
Was hat das mit meinem Gas zu tun?
hat damit was zu tun, dass wir natürlich, was haben wir gemacht? Wir haben
verbrennen jetzt Gas als Verstromung, das verstehe ich. Ja, trotzdem, ja. Was ist mit meinem Gas? Ich hatte vor der Krise 5 Cent pro Kilowattstunde und jetzt sind es 16, demnächst wären es 20 und so weiter. Und jetzt also sag mir bitte, warum ich das zahlen soll und der Industriepampel, den du hier gesagt hast, der zachert, der kriegt das von dir subventioniert. Also, nee, das will ich nicht.
Erstens, ja. Ich verstehe die Reaktion sofort. Und ich will auch begründen, ich muss noch differenzieren. Also erstens, natürlich kannst du nicht dauerhaft subventionieren. Du musst jetzt bei der Industrie den Schock abfedern, um Zeit zu gewinnen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du kannst natürlich auch beim privaten Haushalten den Schock abfedern, um Zeit zu gewinnen. Aber wir haben folgendes Problem. Wenn wir auf der einen Seite die Energie subventionieren und damit den Verbrauch hochhalten, muss man auch wissen, wenn wir subventionieren, bleibt der Verbrauch ja hoch. Haben wir in Frankreich macht das ja zum Beispiel. Dann haben wir natürlich nicht den gewünschten Effekt auf den Preisen. Das heißt, wir müssen eigentlich bei dem privaten Haushalt das Preissignal wirken lassen. Und dann kannst du zu mir sagen, sollten wir das irgendwie kompensieren? Und da würde ich sagen, jawohl, wir sollten es prinzipiell kompensieren. Und zwar viel radikaler, als es jetzt getan wurde. Wir sollten eigentlich hingehen und sollten sagen, alles wird erhöht. Hartz IV, Grundfreibetrag, die Progression wird nach hinten verschoben. Das muss getan werden, weil der Staat ist der große Inflationsgewinner. Und da müssen wir im Prinzip sagen, es wird einfach höchste Zeit, dass wir eine andere Verteilung haben zwischen Einkommen bei Staat und privaten Haushalten. Weil, das ist mein nächster Punkt noch, es ist eine Idiotie in Deutschland zu sagen, der Staat sollte sparen, wenn wir gleichzeitig unsere Währung mit Ländern teilen, die genau das nicht tun. Weil ein Euro, der in Italien neu geschaffen wird, gilt auch bei uns. Das heißt, wir sollten wegkommen von dieser Idiotie, wir müssten jetzt hier groß sparen und Steuererhöhungen, Vermögensabgaben und Ähnliches, sondern wir müssten hingehen, müssten sagen, wir entlasten auf breiter Basis. Das Preissignal muss bei den Endkonsumenten bleiben, weil wir wollen ja einen Wandel haben.
Schuldenbremse weg. Ich höre das. Schuldenbremse weg.
Ich bin auch für Schuldenbremse weg. Das können wir auch noch besprechen. Ich kann ja auch genau sagen, wofür der Staat Schulden machen sollte noch. Aber der Punkt ist nochmal ganz klar, wir haben das Dilemma, dass wenn wir jetzt Arbeitsplätze, ich verstehe, dass alle jetzt wahrscheinlich die Podcast hören werden sagen, der Holger hat recht, wie kann der Stellte und die gierigen Unternehmen und so weiter. Ich verstehe es total. Nee,
gierig habe ich nicht gesagt.
Die böse Wirtschaft. Ich verstehe das total. Wir müssen nur eins sehen. Wenn eine Fabrik geschlossen ist und nicht wieder aufmacht, dann ist sie immer weg.
Okay.
Und dann haben wir einen Verlust, den können wir so nicht einfach kompensieren. Heute Morgen, bevor ich hergekommen bin, war im Radio, jetzt überlegen sich da Raffinerie in Schwedt, was soll man da machen, wenn es sie nicht mehr gibt? Und dann wollen sie irgendwie 1,5 Milliarden, fordert das Land Brandenburg dann als Entschädigung, um da neue Dinge zu machen. Was soll denn da passieren? Kommt jetzt da der Planungsminister und sagt, die Leute, die bis jetzt in der Raffinerie irgendwas geschraubt haben, die werden jetzt demnächst, was machen die demnächst? Renaturierer, was weiß ich, da muss einfach eins sein. Da gibt es Jobs, die wirklich wertschaffend sind, die werden gehen verloren. Und was machen wir stattdessen? Und ich finde, schauen wir mal nach Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen war 50er, 60er Jahren das wirtschaftliche Herz der Bundesrepublik. Jetzt will ich nicht den Nordrhein-Westfalen zu nahe treten und heute kannst du mich bestimmt mit deinen Zahlenbasen besser korrigieren. Aber ich schaue mal drauf und würde sagen, heute schaut es nicht mehr so aus.
Ja.
Was haben wir da gehabt? Wir haben eine Politik gehabt, die hat immer den Strukturwandel begleitet, mit viel Geld begleitet, irgendwelche Dinge gemacht und wir sehen eigentlich, es hat nicht funktioniert. Wirtschaft schafft Arbeitsplätze, nicht Politik. Und das muss man im Hinterkopf haben und deshalb, die Politik kann Arbeitsplätze sehr leicht kaputt machen. Die Politik kann auch Rahmenbedingungen machen, die es attraktiv machen für Unternehmen. Aber die Politik kann nicht hingegen sagen, wir entscheiden jetzt, was die Arbeitskräfte der Zukunft sind. Und wenn man die Wahlprogramme liest, der jetzt regierenden Parteien, gerade der Grünen, da ist sehr, sehr stark dieser Gedanke, wir bauen das um, wir entscheiden es. Da gibt es irgendwelche Räte, Räte oder ähnlich haben sie es genannt, die dann so lokal entscheiden, was man neu macht. Was da entsteht, sind aber alles hinterher nicht Dinge unbedingt, die produktiv sind und Wertschöpfung sind und vor allem nicht die, die zukünftig Renten bezahlen. Und das ist das Problem.
Aber wenn du mich nicht raushaust mit meinem Gas, dann wähle ich irgendwas, dann ist die Demokratie am Arsch. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es besser, dass die Demokratie in Deutschland vor die Hunde geht, weil die Leute unzufrieden sind und vielleicht irgendwie auf die Straße rennen und sonst was machen.
Ich möchte nur ganz sagen, Holger sagt dir ganz eindeutig, wir Deutschen sind nur dann gute Demokraten, wenn es uns wirtschaftlich gut geht. Das war gerade die Aussage.
Nee, ich gehe auf die Straße und halte meine Plakate hoch, das wird dann irgendwie bei CNN gezeigt, guck mal, die in Deutschland machen das, dann kommt keiner mehr, will keiner mehr investieren in Deutschland, das Land gilt dann auch als Streikland oder als unsicheres und weiß ich nicht, das ist ja auch nicht doll. Also es ist ja auch, also das ist ja auch ein Standortfaktor, diese soziale Harmonie, die wir jetzt damit gefährden, dass du sagst, nee, also Holger, du, tut mir leid, bisschen Grundfreibetrag, kriegst du also, Steuerprogression, mach ich ein bisschen nach hinten, aber dafür machst du eine Verachtfachung deiner Strom, deiner Gaspreise. Und ich muss den Kindern dann sagen, liebe Kinder, leider duschen ist nicht mehr drin.
Also.
Da werden sie total traurig sein.
Nein, ich glaube, der Kleine nicht, der Große schon.
Ja, ich, der Kleine, nein, ich, in der Tat, also es ist in der Tat ein schwieriges Problem. Und wenn es eine einfache Antwort gäbe, hätte die Politik sie auch schon gefunden. Also dann kannst du auch nicht von mir erwarten, dass ich sie sofort finden würde. Ich will mal ernsthaft Folgendes sagen. Ich persönlich mache mir Sorgen um die soziale Stabilität. Und die mache ich mir sowohl kurzfristig, da folge ich deiner Argumentation, ich mache sie mir aber vor allem mittel- und langfristig. Wenn wir nämlich die Arbeitsplätze nicht mehr haben, wenn wir nicht diese Einnahmen mehr haben, wie sollen dann der Sozialstaat finanziert werden? Wie sollen die ganzen Projekte finanziert werden? Und das ist das große Problem. Wir müssen sicherstellen, dass wir in Zukunft noch einen Kuchen haben, den wir verteilen können. Und jetzt können wir überlegen, philosophieren wir das machen, aber eine Deindustrialisierung können wir uns nicht leisten. Und nochmal, Deindustrialisierung war bereits vor Corona im Gange und sie wird jetzt massiv beschleunigt durch diese Energiepreise. Der Energiepreisunterschied führt eben dazu, dass Nebenproduktionen verlagern werden müssen oder einfach schlichtweg hier nicht mehr existieren können. Und deshalb, wenn du jetzt sagst, was machst du Sorgen um die Demokratie, sage ich dir, jawohl, kurzfristig haben wir diese Herausforderung. Die mittelfristige Herausforderung ist aber so groß, die kannst du nicht mehr lösen. Wenn die Wirtschaft weg ist, kannst du nicht mehr lösen. Du kannst es hingehen, kannst sagen, okay, ich habe Angst vor der Straße, deshalb subventioniere ich auch für die Bürger, die Energiepreise, macht die Energiepreiseanstieg im Prinzip verschleppig ein bisschen, versuchen zu verzögern. Und die Politik hätte ja auch Hebel. Die Politik könnte ganz einfach auch Steuern aussetzen, CO2-Abgaben aussetzen. Es ist ja nicht so, die Politik könnte viele Dinge tun. Mhm. Und dass der Benzinpreis in Deutschland höher ist als in Nachbarländern, widerspiegelt ja nicht irgendwelche Kartelle, sondern es widerspiegelt die Tatsache, dass die Abgaben höher sind. Vor dem Hintergrund, die Politik hätte schon Hebel, da könnte sie ja was tun. Nur das Ganze bedeutet eben, der Staat muss nicht mehr Geld einnehmen und umverteilen, der Staat muss uns weniger wegnehmen und muss uns mehr die Möglichkeit geben, uns anzupassen. Und das ist im Prinzip, was im Vordergrund steht. Nur meine Grundsorge und warum wir sicherlich auch, warum ich vielleicht eingeladen wurde, mit euch zu plaudern, ist eben strukturell. Auch ohne Krieg, auch ohne Energiepreisschock waren wir auf dem völlig falschen Weg und das wird jetzt alles gerade nur aktuell massiv verstärkt.
Das Problem ist ja, dass eigentlich wäre das ja sozusagen, diese Krise müsste ja Innovation, Veränderung, was auch immer, beschleunigen. Tut sie aber nicht, aus meiner Sicht, weil wie gesagt, die Industrie, Standort, Wirtschaftsstandort Deutschland, der, von dem ist fast gar nicht die Rede in all diesen Paketen, Maßnahmen und so weiter. Also ich sage, die Hoffnung, die ist ja relativ naiv, dass das tatsächlich passiert. Weil eigentlich wäre das ja sozusagen ein Neuerungsbeschleuniger. Also, sag mal,
es gibt ja Leute, die jetzt sagen, oh, die EZB erhöht die Zinsen und investiert keiner mehr. Ganz ehrlich, wer glaubt, dass ein Zins von 0 oder 1%, dass das einen Unterschied macht, Unternehmen investieren. Der war noch nie im Unternehmen drin. Unternehmen investieren dann, wenn die Geschäftsaussichten gut sind und wenn sie es leisten können. Und leisten können heißt nicht nur Kredit bekommen, leisten können heißt auch Geld verdienen. Und ich erinnere mich noch dran, als damals im März 2020, als Corona, also die erste Welle kam, hat Herr Habeck damals auch als Grünen-Vorsitzender in Heute-Nachrichten gesagt, na ja, die Hotels, die jetzt schließen, die können auch die Zeit nutzen, sich eine neue Heizung einzubauen. Jetzt würden seine Unterstützer sagen, ja super, das hätten sie das mal gemacht, stünden sie heute besser da. Ja, stimmt schon. Aber, das Problem einer ganz, ganz anderes, wer keine Einnahmen hat, der geht nicht hin und investiert.
Vielleicht ein KfW-Kredit?
Und das ist, ja.
Damals zum Nullzins?
Ein KfW-Kredit, da müssen sie auch ein paar Eigenmittel nachweisen und ein Business Case haben, dass sie es rückzahlen können. Okay. Also von dem Hintergrund, es ist ja nicht so.
Investitionsfreude ist nicht besonders hoch.
Die Investitionsfreude, wenn sie kein Geld verdienen, ist die Investitionsfreude. Das wissen wir. Investitionen sind prozyklisch. Wenn die Unternehmen viel verdienen, investieren sie. Wenn sie Unternehmen nichts verdienen, dann verdienen sie nicht. Das ist der wichtigste Konjunkturtreiber. Und mal ganz ehrlich, an einem Umfeld, wo es für viele an die Existenz geht. Und ich rede jetzt nicht nur an die Bäcker. Es geht für viele an die Existenz. Da zu investieren, nein, das wird nicht funktionieren. Und das ist das Problem. Und ich verstehe bei den Entscheid der Atomkraftwerke überhaupt nicht. Also ich muss zugeben, wir wissen seit 24. Februar 2022, dass wir uns im Krieg befinden. Nicht direkt, aber wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg mit Russland. Wir haben ihn ja selber erklärt. Wir haben gesagt, wir machen Sanktionen. Also, wenn ich einen Wirtschaftskrieg bin, dann will ich noch gewinnen. Was bedeutet das? Ich mache mich unabhängig. Einfach zu sagen, ich importiere kein Gas mehr oder ich importiere kein Öl mehr, macht mich nicht unabhängig, sonst treibt man die Kosten hoch hier. Ich brauche eine Strategie. Und mal ganz ehrlich, Strategie heißt, ich tue alles, um die eigene Energieerzeugung auszuweiten. Dazu gehören auch Atomkraftwerke. Und wir haben sechs Stück, die noch funktionieren. Die drei letzten, die haben Dezember. Ja. Ja, würde ich so, und dann sage ich ganz ehrlich, dann kriegt man nicht immer ein paar Wochen, ein paar Monate, sondern man hätte bereits im März sagen können, Westinghouse hat das angeboten, hier bestellen wir euch Brennelemente, und zwar für alle sechs Kernkraftwerke und nicht nur für sechs Monate, sondern für fünf oder sechs Jahre, weil hätte man sofort eine Stabilität gehabt im Markt. Und Holger, du twitterst immer so gerne deine Charts. Ja. Ich wette mit dir, wenn Deutschland gesagt hätte, die sechs Atomkraftwerke gehen wieder ans Netz, hätte das auf den Future-Preis von Energie
einen
massiven Effekt gehabt, und damit hättest du die Energiepreise und hättest damit Unternehmen was signalisiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Boulabü im wahrsten Sinne des Wortes, zu glauben, wir können in der schwersten Energiekrise, die wir haben, wo es um Standortzukunft geht, irgendwelche weiteren Dinge machen und irgendwelche Dinge uns vornehmen und nicht an den Kernthemen arbeiten.
Würdest du es jetzt auch noch machen?
Ich würde es immer noch machen. Aber ganz ehrlich, Herr Habeck hat ja, und das war vor dem Kriegsbeginn, hat ja das Wirtschaftsministerium gesagt, wir haben ein neues Zielsystem. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat. Die haben ja in ihrem Wirtschaftsbericht haben sie gesagt, ja, wir haben jetzt ein neues Zielsystem, wir richten uns nicht mehr nur am BEP aus, sondern wir haben jetzt 30 Ziele. So, und wer jemals eine Mitarbeitervereinbarung gemacht hat mit jemandem und sagt, okay, wir haben für dieses Jahr, weiß ich, Holger, keine Ahnung, du wirst in diesem Podcast, keine Ahnung, 5 Millionen Hörer haben und so, da gibt es eine Zielvereinbarung. Ja. Wenn ich mit dir 3 Ziele ausmache, dann kann ich dich am Jahresende gut messen. Wenn ich mit dir 30 Ziele ausmache, dann sagst du,
von den 30 Zielen.
Und ganz ehrlich, diese Bundesregierung hat sich bereits vor dem Krieg von dem Ziel der Wohlstandsschaffung als Ziel der Wirtschaftspolitik verabschiedet.
War das und genauso mit handelt sie.
Es war 1 von 30. Okay. Aber da war explizit, wo du gesagt, es gibt andere Dinge, da gab es Themen wie Gendergerechtigkeit etc. Das sind alles wichtige Themen, aber es ist halt eine Zielhierarchie. Ohne Gesundheit ist alles nichts. Dummerweise gilt es auch für die Wirtschaft. Ich rede hier über die Gesundheit der deutschen Wirtschaft, und da muss ich einfach sagen, da bin ich massiv besorgt, dass diese Gesundheit in Gefahr ist.
Gut, jetzt haben wir die AKWs zurückgeholt, wir haben die Strom und Gas. Willst du auch cappen? Also wir haben die Strom- und Gaspreise gekappt. Was machen wir als nächstes für die Wirtschaft, damit sie bleibt und wir die Deindustrialisierung verlieren? Hast du noch irgendeine andere Idee? Würdest du jetzt sagen, wir machen so Sonderwirtschaftszonen, weiß ich nicht, in Bitterfeld-Wolfen, da könnten noch ein paar mehr Solarbuden kommen, machen da so Nullsteuer oder irgend sowas?
Na, also ich bin jetzt kein Steuerexperte.
Du hast ja gerade gesagt, wir müssen Schulden machen ohne Ende.
Ja, ich
mit den Italienern gleichziehen, was Schulden
machen. Das ist ein eigenes Thema, Holger. Ich hoffe, wir haben die Zeit dazu haben. Das müssen wir noch ausführlicher begründen.
Aber ich habe ja nur verstanden, wir müssen auch Schulden machen, weil die anderen das machen. Sonst sind wir die doof.
Ja, und wir müssen dringend was machen, damit alle mehr Geld haben. Da komme ich noch gleich zu. Was müssen wir noch mal tun? Wir müssen im Prinzip klar machen, dass Deutschland in 20 Jahren noch ein attraktiver Standort ist. Okay. Oder 10 bis 20 Jahren. Warum? Wenn ich heute investiere, habe ich so einen Zeithorizont. Die Leute haben nicht einen Zeithorizont von ein paar Wochen, die haben einen Zeithorizont von Jahrzehnten. Was macht den Standort attraktiv? Infrastruktur, wir müssen dringend mehr investieren, wissen wir alle. Digitalisierung, wir wissen, Digitalisierung ist ein massives Problem. Ich meine, wir wohnen alle in Berlin, aber ich bin trotzdem lieber zu euch gekommen, weil mit sichergestellt ist, das Internet funktioniert. Wir wissen ja nicht, ob das immer stabil genug ist. Ich meine, das in der Hauptstadt. Wir haben Thema bei der Bildung. Wir müssen uns auch da ehrlich machen, weil Politik, Politikspruch, aber das Bildungssystem, wir haben die Bildungssysteme Deutschlands konsequenterweise immer mehr nach unten durchgereicht. Das zeigen alle internationalen Vergleichstests. Wir haben darauf gesetzt, Masse zu produzieren statt Qualität, gerade Thema Abiturientenquote hochgetrieben. Und dann haben wir einen Anstieg von Studien, die vielleicht interessant sein mögen, aber nicht unbedingt das ist, was wir für die Zukunft
brauchen. Jetzt höre ich schon die ganzen Gender-Study-Freunde sagen, der Stelter, schmeißt ihn raus hier, was will er hier?
Ja, das sind doch
Fächer, die wichtig sind.
Das hast du jetzt gesagt, Holger, ich meine, was ist wichtig? Die Frage ist, wie viele Leute sollten da studieren? Ich glaube, wir brauchen sicherlich deutlich mehr Absolventen in den MINT-Fächern, das müssten wir entsprechend fördern.
Hast du was Zahlen wir machen zu? Wir hatten mal einen Gast hier, der hat gesagt, wir haben gerade mal 30.000 oder so Absolventen, was Programmieren anbetrifft, also Informatik, und dafür aber weiß ich nicht, wie viele in anderen
Fächern. Da wird er sicherlich recht haben, ich kann nur eins sagen, was wir halt sehen. Ich habe vor 40 Jahren angefangen zu studieren. Also vor 40 Jahren haben deutlich weniger Leute studiert von der Gesamtbevölkerung. Und natürlich die Aufteilung war eine ganz andere. Das war viel mehr bei den härteren Fächern. Wir haben seitdem einen deutlichen starken Anstieg in allen Fächern. Es gibt noch mehr Juristen. Und ich bin Kaufmann. Wir brauchen viel zu viele Betriebswirte. Wer braucht so viele Betriebswirte? Braucht keiner. Wir bräuchten viel mehr Ingenieure, viel mehr Techniker. Das haben wir aus Software-IT.
Geht umsonst? Oder was wäre eine Idee? Wir müssen ja ein Anreizsystem. Life is all about incentives. Das müssen wir ja sagen. Okay, du machst jetzt Gender.
Nur MINT-Fächer kriegen BAföG,
oder? Genau, aber wir wollen dir jetzt irgendeine Idee geben, warum du das studierst.
Ja,
Anreiz, sagen, es ist schöner.
Das stimmt, aber das beginnt ja früher. Aber es beginnt ja schon mal früher.
Schau
mal. Es beginnt in der Schule, Mathematik. Es ist doch schick zu sagen, ach, Mathe ist nicht mein Thema. Eine Bekannte von uns hat gesagt, ach, meine Tochter, ja, das Mathe, das liegt ja nicht so. Ach, mochte ich ja auch nicht so. Die ganze Haltung, wir müssen einfach im Prinzip Mathematik, ich gebe mal eine Zahl. Es gibt diesen beim PISA-Test ein Submodul TIMSS, da geht es um mathematische Fähigkeiten. Und in Deutschland erreichen ungefähr je nach 3-4% der Schüler erreichen die Top-Leistungsstufe in Mathematik. Mhm. In Japan sind es 50% der Schüler. Das kann man jetzt nicht sagen, Japaner alle strukturell intelligent.
Ist das spezifisch, geschlechtsspezifisch? Also, weil du immer Schüler sagst, sind es auch Schülerinnen oder gibt es da auch noch Unterschiede?
Nein, ich würde sagen, die Frauen sind besser generell. Wir wissen, die Frauen sind besser in der Schule generell und das gilt natürlich auch da.
Studiert seltener MINT.
Würdest du dann sagen, wir müssen nur so Mädchenklassen für Mathematik machen, weil die Mädchen sich sonst nicht... Das wäre auch eine Idee.
Nein, das ist doch... Da lad doch mal in den Schulpädagogen-Experten. Das ist nicht meine Expertise. Ich würde sagen, wir müssen Anreize...
Es ist so granular. Ich merke schon, du bist der Mann für die große Politik von draußen.
Du weißt, Berater immer ganz groß. Ja, es gibt den berühmten Beraterwitz, nicht mal um die Details, muss ich selber kümmern. Also ich versuche mich sozusagen global galaktisch zu äußern. Ja.
Global galaktisch.
So, dann hast du, wir haben, wir müssen Bildung. Und dann hast du natürlich die ganzen anderen Themen. Du hast natürlich die Frage auch Ausbildung. Wir müssen einfach mehr Leute wieder kriegen, die in Berufsausbildung reingehen. Da bin ich übrigens der Auffassung, natürlich sollten die Lehrlinge besser verdienen. Wenn ein Lehrling weniger verdient, als er Hartz IV bekommen würde, ist natürlich nicht richtig. Wir müssen auch, da muss die Wirtschaft auch anders denken. Wir müssen die Anreize stark setzen in Richtung dieser Dinge. Und wir müssen dann den Unternehmen Sicherheit geben, dass wir auch was tun, um die Erwerbsbevölkerung zu stabilisieren. Das ist ganz wichtig. Und da wird es unangenehm. Wir reden von Migration, wollen viele Leute nicht. Ich glaube, wir sollten Migration haben. Wir brauchen natürlich vor allem qualifizierte Migration. Da müssen wir uns entsprechend umstellen. Wir brauchen aber auch...
Teilzeit, Frauen weg, oder? Die Frauen müssen voll arbeiten. In der DDR war das auch so. Da musste die Frau nach arbeiten.
Da
haben wir nur eine Kita daneben gestellt.
Die waren auch ökonomisch sehr erfolgreich.
Die waren nicht ökonomisch nicht erfolgreich. Aber, was immer gerne vergessen wird, die hatten ja auch Arbeitspflicht. Ja, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, aber ich will damit nur sagen, wir brauchen Anreize, dass mehr Menschen am Erwerbsleben teilnehmen. Okay. Wir brauchen also längere Lebensarbeitszeit, wir brauchen Anreize, dass Leute sagen, ich möchte gerne länger arbeiten, das muss steuerlich subventioniert werden. Warum sollte nicht jemand, der 65 ist, eine Rente kassieren und einen bestimmten Betrag noch steuerfrei dazu verdienen können zum Beispiel. Wir brauchen Anreize, mehr Wochenarbeitsstunden, mehr Jahresarbeitsstunden zu leisten. Es gibt Hebel, wir können auf den demografischen Rückgang reagieren. Was macht die Politik? Die Politik denkt ans Bürgergeld. Ja. Das Bürgergeld, das klingt ja erstmal schön, Sanktionsfreiheit, wir wollen doch alle und so weiter. Das ist ein bisschen Bullerbü-mäßig, Holger. Ja? Das Problem an der ganzen Sache ist, das ist genau das falsche Signal. Ja, was gut ist an dem Konzept ist, dass sozusagen, wenn dann jemand Bürgergeld bekommt, dazu verdient, dass es viel attraktiver ist. Wir wissen jetzt, ein Hartz-IV-Empfänger hat gar keinen Anreiz zu arbeiten, weil bis der 2000 Euro verdient, hat er netto ungefähr dasselbe, weil immer die Abgaben, die Grenzbelastung teilweise aber 80% liegt. Das muss man natürlich ändern. Nur, wir brauchen dringend alles das, was dafür sorgt, dass mehr Leute arbeiten. Das
heißt, jetzt komme ich wieder, weil beim Bürgergeld hast du eine Flatrate für Energie. Und warum sollte ich diese Flatrate der Energie aufgeben und dann in den Arbeitsprozess gehen und dann hast du mir ja gesagt, ich muss hier meine volle Gasrechnung zahlen. Insofern würdest du das besser, vielleicht überlegst du nochmal die Idee,
Nein, aber ich finde zum Beispiel, das ist ein schönes Beispiel, wo Menschen glauben an Anreize.
Ja, genau.
Das funktioniert hundertprozentig. Ja. Witzigerweise, Politik versteht das immer nicht, aber Leute denken, das funktioniert, wenn es ums Geld geht, funktioniert es überall.
Life is all about incentive.
Ganz
wir
genau.
Das als
wenn ich, richtig, wenn ich als Hartz-IV-Empfänger, wenn ich arbeite, netto nicht mehr habe, warum soll ich arbeiten?
Genau. Völlig normal. Wenn ich mit Bürgergeld meine Rechnung, meine Gasheizung bezahlt bekomme, warum soll ich arbeiten und diese Flatrate wegkriegen?
Genau, und das ist übrigens ein ganz großes Problem, was ich auch sehe, ist eben, dass Leute, die Hartz IV bekommen oder was ich zukünftig Bürgergeld, wenn dort die Energiekosten voller Höhe, unabhängig wie sie anfallen, vom Staat genommen werden, habe ich keiner Sparanreiz.
So ist es.
Und deshalb habe ich ja vorher gesagt, ich möchte die Sparanreiz auf jeden Fall bei den privaten Haushalten durchschlagen lassen, egal wie stark jetzt die Kritik sein wird, die ich jetzt dazu höre. Nicht, weil ich den privaten Haushalt das nicht gönne, sondern einfach nur sage, weil ich glaube, wir brauchen den Anreiz zu sparen. Braucht die Industrie auch, aber wir müssen es halt zeitig ein bisschen strecken, das mal klar zu machen. Und das sind so die Themen, damit wir die Standort attraktiv machen. Darüber hinaus müssen wir eben generell mehr investieren in Forschung und Entwicklung. Wir wissen, der Staat spielt eine wichtige Rolle bei der Grundlagenforschung. Und hier müssen wir eben ergebnisoffener sein. Mich stört es, wenn eben gesagt wird, wir machen jetzt nur Elektro. Jetzt kriege ich sofort die ganzen Zuschriften, die sagen, ach, der denkt an E-Fuels und das ist alles ineffizient und was weiß ich. Das hebt mich alles gar nicht. Ich möchte nicht entscheiden, welche Technologie in Zukunft die richtige ist. Das soll der Markt entscheiden. Und da ist die Politik eben dabei. Die Politik sollte eigentlich sagen, wenn wir beim Klimaschutzthema sind, einfach sagen, wir haben ein Instrument, den CO2-Preis. Und dann machen wir nichts mehr. Wir fördern keine Lastenfahrräder, wir machen keine 9-Euro-Tickets, zumindest nicht mit der Argumentation, wir sparen was fürs Klima, sondern wir sagen einfach, CO2 wird über Zeit teurer, planbar. Und dann können die Leute selber entscheiden, wie sie agieren. Mhm. Und nicht sagen, ach, jetzt mach Gas und jetzt wollen plötzlich alle Ölheizung kaufen, weil wir alle wissen, mit dem Gas funktioniert es nicht mehr. Und jetzt weiß ich nicht, das sind so die Aspekte, wir müssen im Prinzip Deutschland dahingehend planbar attraktiver machen. Und dann werden die Unternehmen auch wieder hier bleiben und hier investieren. Nur so, mal ganz ehrlich, wenn ich auf die Weltkarte gucke und würde eine Firma gründen wollen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt nach Deutschland kommen. Und übrigens auch die Frage der Zuwanderung. Das heißt immer, wir wollen qualifizierte Zuwanderer. Es gibt wahnsinnig viele Talente in der Welt. Geh mal nach Indien, schau dir Indien irgendwie. Hast irgendeinen smarter Inder. Der smarte Inder möchte aus Indien rausgehen und guckt in die Welt. Und schaut sich an, wo gehe ich da hin? Wo geht der hin?
Amerika also, würde ich als anderer, erstes nehmen.
Also erstmal diese Frage, Sprache. Nach China geht keiner. Erstmal beginnt es mit der Sprache. Also erstmal natürlich die angelsächsischen Länder haben einen Vorteil mit der Sprache. Das zweite ist, die Leute können ja rechnen.
Ja.
Das ist all about incentives. Ja. Dann guckt man sich das mal an und sagt so, ich verdiene, was ich, 10.000 Euro, wie viel gebe ich dann ab? Ah, in Deutschland gebe ich davon fast die Hälfte ab. Ah, und die wollen übrigens noch aber weitere Dinge machen.
Da habe ich ein Bürgergeld jetzt, da kann ich vielleicht, muss ich nicht arbeiten.
Ja gut, aber, ja,
aber das sind nicht
aber
die ich will ja, ich, das sind nicht
die, das der nicht arbeitende, der nicht arbeitende Zuwanderer ist uns zwar aus humanitären Gründen willkommen, aber er ist nicht derjenige, der hinter die Rente bezahlt. Und das ist eben, wird auch gerne immer vermischt. Okay. Und das wird nochmal gemacht. Also wir brauchen für das Land einfach eine Strategie, wo wir sagen, jawohl, wir tun alles, um sicherzustellen, dass wir in Zukunft noch ein wohlhabendes Land sind. Und das übrigens nicht nur für uns, sondern auch für den EU und den Euro. Den Euro gibt es nur aufgrund der Kredibilität Deutschlands und die Kredibilität Deutschlands gibt es nur aufgrund der Wirtschaftskraft Deutschlands. Wenn wir das unterminieren, dann hat auch der Euro keine Zukunft, der sowieso schon wahrscheinlich keine Zukunft hat, aber dann ist ganz eindeutig, sobald wir nicht mehr als Backstop agieren können für den Euro, der ist der Euro over. Und das führt mich eigentlich, weil ich ein paar Punkte machen sollte und ich möchte auf die Uhr gucken, nicht, dass hinter der Punkt nicht durchkommt und ihr mich jetzt hier auf die Energiepreise
welchen Punkt sind wir eigentlich?
Ich habe keine Ahnung.
Hier schon bei Sozialstaat Bürgergeld.
Ja, ja, das weiß ich aber.
Aber ich habe die zurückgezählt. Ich würde erst
nein, aber ich
in meiner Rechnung glaube ich nur 4. Ich würde mir ganz gerne was sagen zum Thema, wofür sollte der Staat eigentlich Geld ausgeben? Und ich möchte mal auf Folgendes zurückkommen, und zwar Thema Euro, unsere Rolle im Euro, Staatsfinanzen und was sollte der Staat eigentlich machen, um die Vermögensfrage zu klären? Ich habe vorhin ja gesagt, dass unser Problem ist, dass die meisten Deutschen kein Vermögen haben. Oder wenig Vermögen haben. Und die, die Vermögen haben, wissen, was gespart haben, die hören nicht diesen Podcast, weil sie sich trauen, Aktien anzulegen, weil sie Angst haben vor Aktien und deshalb sparen sie Sparbuch und haben deshalb real negative Renditen. Wissen wir alles. Und deshalb werden sie immer ärmer. Und weil sie ärmer sind, werden sie dann immer noch vom Staat abhängiger. Und wir wissen eigentlich, Politiker, viele Politiker wollen das gerne, weil Bürger, die nicht über ihr eigenes Geld verfügen können, eher auch beeinflussbar sind, indem man ihnen Wahlgeschenke verspricht, Mindestlohnerhöhung etc. etc. So, was sollten wir eigentlich machen? Wir teilen uns unsere Währung mit Staaten, die nicht im Traum daran denken, zu sparen. Ich meine, wir haben vorhin Italien schon besprochen.
Frankreich aber auch nicht.
Ich wollte gerade, nehmen Sie meine Porten immer weg. Ich wollte mich gerade sagen, Italien gilt immer als unser. Italien ist aber nur smart. Italien könnte das Schuldenproblem völlig problemlos lösen, indem sie eigenen Bürger richtig besteuern. Wir wissen, dass über 1.000 Milliarden Steuern nicht eingetrieben werden in Italien. Mhm. Wir wissen, die Italiener könnten, die Leute, die bei uns immer Vermögensabgaben fordern, sage ich immer, warum fordert ihr nicht für Italien? Italien könnte es ganz locker machen und sich selbst entschulden.
Muss ich mal kurz eine Frage da eigentlich, wenn du sagst, Italien ist eigentlich finanziell solide. Jetzt kriege ich in Italien für 10-jährige Anleihen weit über 4%. Und die Finanzmärkte scheinen das ja nicht ganz so solide zu sehen. Die scheinen ja irgendwie eher von einem etwas bonitätsschwächeren Land auszugehen. Wenn du aber sagst, eigentlich sind die stark und die werden auch ihre Anleihen zurückzahlen, alles ist toll, dann muss ich doch als Anleger alles Geld auf Italien, also wenn ich jetzt mal Anleihen haben wollte. Würdest du das machen?
Wenn ich jetzt nur Anleihen machen würde, würde ich Italien kaufen? Ja, ich würde Italien kaufen. Okay. Aber warum? Weil die EZB sie mich rettet. Da bin ich relativ. Okay. Nochmal, ich möchte nochmal. Bei Italien ist nicht die Frage der Fähigkeit der Schuldendienste, sondern des Willens.
Ja, gut.
Und es ist ganz einfach nochmal, es gibt bei uns Leute, was ich, Truger und andere, auch im Sachverständigenrat, linke Ökonomen, die sagen, Herr Fratscher, die reden über Vermögensabgaben, Vermögenssteuern, da wird über Vermögensabgaben gesprochen. Wenn Sie eine Vermögensabgabe machen würden von 20%, rein rechnerisch, dann wäre das Staatsschuldenproblem gelöst und die privaten Haushalte in Italien hätten immer noch mehr Vermögen als die Deutschen. Also eigentlich kein Problem. Kann man Zwangshypotheken machen über 30 Jahre. Nur, du hast gerade gesagt, da wäre die Regierung weg. Das finde ich total faszinierend. Bei uns gehen Leute in Wahlkampf mit dem Versprechen, Vermögensabgaben zu machen, um Stimmen zu machen. Und in Italien sagen sie richtigerweise, ich bin doch nicht bescheuert. Ich war in Italien, ich habe mal mit einem Vorstand quasi, also DAX-Äquivalent in Italien gesprochen und über Vermögensabgaben. Der hat gelacht, der hat gesagt, wieso sollen wir das machen, solange die Provinzen bezahlen? Und die Provinzen, das sind übrigens Germanien, das ist also wir. Warum sollte ich rationale Politiker vertreten nationale Interessen und die italienischen Politiker versuchen, so viel möglich Geld möglich vom Ausland zu bekommen, um nicht selber die eigenen Bürger zu belasten? Das finde ich eine intelligente Politik. Und jetzt gehe ich zurück und sage so, ist es dann vernünftig, dass wir im Wiederaufbauform, sogenannten Wiederaufbauform, nichts anderes als Transfer- und Schuldenunion ist, dass wir da der größte Beitragszahler sind? Die Italiener bekommen sehr viel Geld daraus, nicht die größten, ich glaube vorher ist noch Polen und Spanien relativ zum GDP, vom Bruttoinlandsprodukt. Aber die Italiener bekommen das Geld. Was machen sie damit? Das haben sie bestimmt auch gelesen. Sie machen unter anderem ein Programm, wir retten alte Dörfer. Und da war ein toller Artikel in der NZZ, da haben sie vorgerechnet, ein Dorf hat 20 Millionen bekommen. Das war pro Einwohner 140.000 Euro. Glaubt ihr allen Ernstes, dieses Programm wird irgendetwas dazu tun, dass Italien in Zukunft besser in der Lage ist, die Staatsschulden zu bedienen? Weil darum geht es ja eigentlich.
Wenn wir alle dahin fahren und uns das Dorf angucken, wir lieben Italien als Touristen.
Genau. Holger, genau das ist es.
Das würde ich das ans Tourismusprogramm.
Richtig.
Du unterschätzt das.
Gut, genau. Das ist der Business Case, muss sein. Ja. Die Deutschen kommen alle nach Italien. Ja. Aber weißt du was? Die Deutschen kommen aus anderen Gründen nach Italien. Die Deutschen, reichen Deutschen machen was ganz anderes. Die reichen Deutschen, die ziehen nach Italien als Pauschalist. Und was das bedeutet? Du zahlst 100.000 Euro Pauschaleinkommensteuer, egal wie viel du verdienst.
Das gibt's in Italien?
Ja.
Ich dachte, die Portugiesen hätten so ein
Nein,
cooles
da musst
Programm.
Du vorstellen. Gibt's auch in Italien, da musst du vorstellen. Wir reden hier über Steuererhöhung, Vermögensabgaben und die reichen Deutschen können dann nach Gardasee ziehen oder nach Venedig, zahlen flat 100.000. Egal wie viel sie verdienen, haben besseres Wetter, besseres Essen.
Jetzt bringen wir die Leute nicht auf falsche Ideen.
Also jeder, der jetzt zuhört, unser Podcast, der kann also, wenn er reich ist,
und wenn du eine Immobilie kaufst und dort energetisch sanierst, bekommst du vom Staat 130% der Kosten erstattet. Das ist ja auch deutsches Geld. Das ist ja auch super. Du kriegst 130, kannst nicht nur das machen, du kannst dazu auch noch ein Moped kaufen oder ein Auto.
Und Photovoltaikanlagen kriegst du auch wahnsinnig gesponsert. Wir waren auf Sizilien und dann hat er uns erzählt, was man dafür kriegt. Und ich sage, warum macht ihr das nicht? Oh nö, kein Bock.
Okay, aber es gibt natürlich welche, die haben schon. Ich würde sagen, eigentlich wollte ich einen ganz anderen Punkt. Ich wollte gar kein Italien, ist gar kein Italien-Bashing, sondern ich bin ein großer Bewunderer Italiens. Ich finde, die machen smarte Politik, weil sie ihre eigenen Interessen fantastisch vertreten. Und kommen wir zu Frankreich, du hast es schon erwähnt. Das große Problem in Frankreich, schuldenmäßig, ist natürlich, Europa ist natürlich Frankreich. Und zwar hat der Staat hohe Schulden. Schon seit langem wissen wir, die OECD sagt das auch, dass die französischen Schulden auf einem nicht tragfähigen Weg sind. Die machen jedes Jahr Defizite. Wir wissen von der EU, die sagt, wir sagen da nichts, weil es ist ja Frankreich, hat ja Juncker ja gesagt. Ich meine, wir don't do anything about it. Und dann haben wir Unternehmenssektor hochverschuldet und die Privathaushalte sind ein bisschen überdurchschnittlich verschuldet. In Summe der größte Schuldensünder. Und darum ist es ja Strategie schon immer gewesen, von Italien, von Frankreich, von Spanien, letztlich aus dem Euro eine Schulden- und Transferunion zu machen. Und dann schauen sie auf uns und sagen, schaut mal, ihr steht doch solide da. Ihr habt Handelsüberschüsse und vor allem habt ihr geringe Staatsschulden. Und dann sagen unsere Politiker, ja, wir sind solide, wir sollten Solidarität üben, weil wir müssen quasi für alles da sein. Und da komme ich eben und sage, liebe Freunde.
Krieg und Frieden, Daniel. Krieg und Frieden. Hör mal, du willst doch nicht wieder, wir sind doch Sünder gewesen.
Wir sind Sünder.
Du kannst doch nicht,
die Frage ist,
Krieg in Europa, wir wollen übereinander herziehen,
die Barbaren. Fangen wir erstmal ganz kurz an. Also, nein, ich will keinen Krieg in Europa. Und weißt du, ich glaube auch Folgendes. Alternde Gesellschaften mit wenig Kindern, die führen keine Kriege gegeneinander. Jetzt kannst du mir gegenhalten, naja, Ukraine und Russland haben auch keine so gute Demografie, das stimmt. Weshalb es für Putin wahrscheinlich aus seiner Sicht die letzte Chance gewesen ist, demografisch überhaupt nochmal zu probieren. Nur ganz ehrlich, wer soll in Deutschland gegen Frankreich einen Krieg ziehen? Ich glaube, die Themen sind allein schon demografisch erledigt. Nur, zweiter Punkt ist, kann man daraus ableiten, dass quasi auf Dauer einige Staaten ständig einen Beitrag leisten und andere empfangen? Ich persönlich glaube nicht. Jetzt sagen Leute, ja gut, aber auf der anderen Seite können wir viel exportieren und deshalb müssen wir das machen. Muss ich eins wissen, seit der Euro-Einführung stagnieren unsere Exporte innerhalb des Euro-Raums. Die sind außerhalb des Euro-Raums stark gewachsen.
Ja, weil der Euro so schwach ist und das genau. haben wir den anderen zu verdanken.
Du schaffst es immer, mich von meinem Kernpunkt abzukommen, aber wir können gerne einen Exkurs kurz machen. Richtig, weil die EZB hat in den letzten Jahren im Prinzip das getan, was die Politik nicht gemacht hat. Sie hat im Prinzip über ihre Bilanz eine Schuldenunion herbeigeführt. Wir wissen ja auch, die EZB kauft jetzt schon seit mehreren Monaten fast ausschließlich italienische Papiere, um den Zinsanstieg dort zu dämpfen. Deshalb, Stichwort, würde ich die ja kaufen, weil ich weiß, im Zweifelsfall kauft die EZB sie. Und da haben wir eine Umverteilung. Die Umverteilung ist aber nicht demokratisch legitimiert. Wir hatten keine Abstimmung dafür. Es gab keinen Entscheid in Deutschland, ob wir das gerne wollen oder nicht wollen. Und das sehe ich schon als ein Problem. Aber wir können gerne über die Zukunftsausordnung sprechen. Ja. Wir können auch einen 2-Stunden-Podcast machen. Zeit genug habe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die Hörer das dann durchhalten. Aber
doch, die finden das schon spannend.
Ich würde jetzt gerne nochmal zurückkommen auf meine Gedanken mit dem Thema. Also wir haben in Deutschland Diskussionen, wir müssen Vermögensabgaben Ähnliches machen, obwohl wir eigentlich kein Staatsschuldenproblem haben. Gleichzeitig haben wir in Italien, dem Musterbeispiel eines Landes, was problemlos das Staatsschuldenproblem, das eigene Staatsschuldenproblem lösen könnte, es aber nicht tut, weil es politisch auch nicht opportun ist, was besser ist, andere zum Zahlen zu bringen. Und jetzt frage ich mal, wir haben in Deutschland das Problem, dass die privaten Haushalte zu wenig Vermögen haben. Was ist mit folgender Idee?
Jetzt kommt die Verschuldung und jetzt legen wir im Staatsfonds an. Wir verschulden uns für 1%, legen es am MSCI Welt an und zu 8% und werden alle reich.
Ist das die Idee? Ungefähr so, aber
geil.
Ich würde natürlich ein bisschen.
Die gefällt mir.
Die Idee ist aber folgendermaßen: Die Idee ist in der Tat, ich würde sagen, jeder Bürger, der unter 65 Jahren ist, bekommt 25.000 Euro vom Staat geschenkt. Und die 25.000 Euro bekommt er geschenkt in Form von neu ausgegebenen Staatsanleihen in einem Alterssicherungskonto in einem Staatsfonds. dieser Staatsfonds, Gott sei Dank, Staatsfonds heißt nicht, dass Herr Lindner oder Herr Scholz das Geld managen. Also Norwegen hat auch einen Staatsfonds, aber die haben Profis, die das managen. Mhm. Also ich würde auch bitte Profis haben und kein politisches Board. Und auch nicht das, was die Grünen gerne haben, die wollen ja dann irgendwas mit Klima. Nein, ich möchte gerne Leute haben, die Geld verdienen wollen, die nicht einfach sagen.
Das ist ja politisch nicht legitimiert.
Man kann natürlich dazu sagen, dass Norwegen hat ja auch zum Beispiel gesagt, okay, dürfen keine fossilen Investments tätigen. Auf der anderen Seite, ich habe ja genug für die, der Cashflow kommt ja aus fossilen Brennstoffen. Also, 25.000 Euro für jeden Fonds von Staatsanleihen, also für jeden Bürger in Form von Staatsanleihen, deutschen Staatsanleihen ausgegeben werden in diesem Alterssicherungsfonds. Mhm. Das Geld wird dann angelegt. Das heißt, dieses Management des Fonds wird über Zeit die Anleihen an die EZB verkaufen, die dann gerne aufkauft, wie wir wissen, und kauft dafür, wie die Norweger, meinetwegen ein MSCI, ich würde vielleicht sogar sagen, noch eine Infrastruktur, ein global diversifiziertes Portfolio mit Immobilien und so weiter und so fort. Und wir bauen im Prinzip über Zeit Staats- und Schuldenanteil auf und bauen im Prinzip einen ordentlichen, diversifizierten Fonds auf in der Zukunft. Der Staat garantiert jedem Bürger die einmalige Zuführung. Die Erträge sind hinterher optional. Nur wir wissen, wenn man das lange genug macht, dazu brauche ich keinen Held zu sein, nominal.
Vor allem kann nominal. Ich die 25.000 auch verjuxen? Kann ich Urlaub machen?
Würde ich eben nicht machen.
Ja, würdest du nicht. Aber
nein,
das
Geld wird da drin bleiben. Ich würde sogar so weit gehen, würde sagen, du darfst sogar noch freiwillig co-investieren, das würde ich sogar noch sagen, dass man freiwillig dazu machen kann.
Okay.
Dann würde ich sagen, du kriegst das Geld, sobald du 65 Jahre alt bist und das Geld mindestens 10 Jahre drin war. Also die jetzt gerade kurz vor 65 müssten noch 10 Jahre warten, damit sie auch die entsprechenden Erträge erwirtschaften.
Und dann alles raus.
Und dann kann man das entweder verrentet bekommen oder ausgezahlt bekommen. Und jetzt ist die Frage, sollte man das Geld vorher nutzen können? Da würde ich sagen, ja, aber nur für bestimmte Dinge. Man sollte es beleihen können, das Geld, für den Erwerb einer selbstgenutzten Immobilie und meinetwegen zum Start einer Unternehmung, aber da bin ich schon ein bisschen skeptischer. Und das halte ich für ein Konzept, weil wir hätten auf einen Schlag auch das Thema der Vermögensungleichheit in Deutschland deutlich korrigiert. Das muss natürlich dann auch in den Statistiken berücksichtigt werden und wir würden partizipieren am weltweiten...
Der kriegt auch die 25.000?
Mein Gott, dann machst du halt in dem Jahr in der Tat für bestimmte Einkommensgruppen eine Sondersteuer von 25.000 nach dem Motto, wir haben für dich zwangsgespart im Alterssicherungsfonds. Das sind jetzt die kleinen Details, aber weißt du, das ist eine Rundung.
Du sagst immer kleine Details. Ich meine, aber das ist uns behindert.
Aber das Problem, das behindert uns massiv, das stimmt. Und das Problem in der ganzen
Sache.
Wir beschweren uns immer massiv über die. Wir diskutieren immer massiv über die paar Reichen und diese Diskussion, anstatt zu sagen, liebe Freunde,
wie werden wir alle reich?
Das ist der Punkt. Und wenn wir das eben machen würden, hätten wir, zum einen hätte der Staat danach zwar höhere Schulden, aber die deutschen Schulden wären immer noch bei ungefähr 110% vom Bruttoinlandsprodukt, immer noch unter dem Schnitt der Eurozone. Wir wären immer noch völlig dabei.
Aber du hast doch eben noch gesagt, wir sind die Einzigen, die solide sind. Wenn wir jetzt auch unsolide wären,
dann
wird doch der Euro kaputt gehen. Du hast doch gesagt, wir sind so der Last Man Standing. Also, und jetzt sagst du, wir werden die Italiener.
Wenn wir das machen, sind wir noch lange nicht mit den Italienern. Leider, weil in gewisser Hinsicht würde ich halt sagen, wir sollten noch ein paar andere Dinge machen.
Okay.
Vielleicht noch einen Punkt noch mal machen, weil ich mal Vermögensbildung machen würde und dann können wir gerne mal über das Thema sprechen, was bedeutet das für einen Euro. Ein anderer Punkt zum Thema Vermögensbildung ist zum Beispiel ja die Frage Eigentum an Immobilien. Wir wissen, der wichtigste Hebel, um Unterschied Vermögen zu haben, ist Eigentum an Immobilien. Und was machen wir in Deutschland? Wir diskutieren Umwandlungsverbote. Also in Berlin, wir sind ja in Berlin, da gibt es Umwandlungsverbot. Du kannst also ein Mietshaus nicht mehr in Eigentumswohnung umwandeln, weil pfui. Dann sage ich, ja gut, was haben wir denn dadurch erreicht? Wir haben jetzt dadurch erreicht, dass Leute dauerhaft billig mieten können. Wir schaffen aber kein Vermögen bei diesen Leuten. Es wäre viel besser gewesen zu sagen, jawohl, es gibt Umwandlung, könnt ihr gerne machen. Es gibt ein verpflichtendes Vorkaufsrecht der Mieter, gibt es sowieso schon. Und wir legen ein Programm auf, welches diesen Mietern ermöglicht, die Wohnungen zu kaufen. Thatcher hat es übrigens gemacht in den 80er Jahren in Großbritannien, hat die Wohnung im Prinzip privatisiert an die Mieter und da haben die hohe Eigentumsquote. Und eine hohe Eigentumsquote führt zu einem ganz großen Mindset-Wandel. Mhm. Leute beschäftigen sich mehr mit der Wirtschaft, Leute beschäftigen sich mehr mit, kann ich was tun? Das ist etwas, was kulturell ein Wechsel ist. Und damit sind wir schon mal Hauptgegenargument aus Sicht der Politik. Die SPD, die Linke, die Grünen, die werden das nie machen. Und witzigerweise die Union hat es ja auch nicht gemacht, weil Bürger, die Eigentum haben, sind zum einen glücklicher, alle Studien zeigen das, wer bei etwas Vermögen verfügt, ist glücklicher und zum anderen sind sie politisch weniger käuflich. Und das ist das Problem. Das heißt, die Politik, die wir haben, ist eigentlich eine Politik, die systematisch immer mehr Bürger in die Abhängigkeit führen möchte. Und das sehen wir jetzt gerade bei Entlastungspaketen. Entlastungspakete heißt immer zielgerichtet. Die sind alles, aber nicht zielgerichtet. Aber was wir erleben, ist im Prinzip, der Staat nimmt immer mehr Bürgern immer mehr ab. Aufgrund der kalten Progression, aufgrund der Inflation und so weiter. Holger, du hast es angesprochen. Mhm. Und dann sagt er, wir geben es euch in Abhängigkeit von uns aus politisch definierter Bedürftigkeit wieder zurück. Das heißt hinterher für klimagerechtes Verhalten etc. etc. Und das ist ein Weg, der ganz gefährlich ist. Und ich würde ihm plädieren, nein, wir müssen den Staat zurückdrängen aus unserem Leben. Wir müssen uns mehr Freiheit geben und wir müssen den Bürgern.
Doch. Das ist paternalistische Liebe. Ich habe Studenten gehabt bei mir. Ich mache einmal im Semester, alle zwei Semester mache ich so einen Kurs. Und da ist eine Staatsgläubigkeit, eine Staatsfreude. Und das waren wirklich Masterstudierende. Das ist jetzt noch nicht mal so, dass ich sage, das sind irgendwie Menschen, die mit Hartz IV aufgewachsen sind. Das ist eine Umverteilungsfreude. Eigentumsbegriff wurde ganz komisch ausgedacht. Kann man doch wegnehmen. Da dachte ich so, hey, es gibt doch Eigentumsrechte. Also es ist ein ganz andere, diese neue Generation hat ein ganz anderes Gefühl. Also ja, okay, da musst du jetzt im Mindset, müsst du jetzt auch das ganze Bevölkerung austauschen.
Na gut, die Frage ist, dann, guck mal so, was versuchen wir denn? Wir versuchen mit Podcasts, wir versuchen mit Interviews, mit Büchern, sonst wie, mit TV-Auftritten, versuchen wir die Bürger zu erreichen. Das ist schwierig, richtig. Und es gibt eine interessante Studie zu Schweden. Und zwar gibt es eine Studie zum Thema, warum ist Schweden, beziehungsweise die skandinavischen Länder eigentlich so, warum betonen die Soziale so stark? Warum betonen die Gleichheit so stark? Und man hat festgestellt, dass das zu tun hat mit der Immigration aus Schweden. Man hat festgestellt, in den Bereichen, in den Städten, aus den Dörfern, in denen besonders viele Leute ausgewandert sind, sind die Verbliebenen besonders kollektivistisch. Das heißt, was wir erlebt haben, ist im Prinzip eine Abwanderung der unternehmerischen, der eher Leute, die sagen, ich bin chancenorientiert und nicht gleichheitsorientiert. Und in Deutschland gab es auch sehr viel Auswanderung nach Amerika, wie wir wissen. Also insofern haben wir auch eine bestimmte Auswahl. Und bei uns ist das Wort sozial ja auch enorm positiv besetzt. Also was immer ich, also man kann nur in der Politik sein, wenn man irgendwas Soziales ist. Ja. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schon ein Problem, weil sozial wird oftmals dann gleichgesetzt eben mit Gleichmacherei und das ist meines Erachtens nicht. Wie gesagt, ich glaube, wir brauchen ein Programm, um den privaten Wohlstand zu fördern, Vermögen zu fördern. Und das ist nicht damit getan, dass wir sagen, wir wollen irgendwie Vermögensabgaben und Ähnlichem. Kommen wir zum Euro. Das ist der nächste Punkt, weil ich weiß nicht, ich habe die Punkte jetzt nicht gezählt. Ich glaube, auch da ist es höchste Zeit, dass wir aufhören, Illusionen anzuhängen. Was soll ich auf den Politiker? Ich habe gesagt, ehrlich machen.
Ja. Zur Wahrheit das gehört auch, so. Könnte jetzt mal eingestreut werden.
Also, der Euro war ein politisches Projekt. Der Euro sollte dazu führen, dass wir eine Konvergenz erleben in der Wirtschaft in Europa. Das war die Idee.
Dass wir zusammenrücken.
Ja gut, aus französischer Sicht war es im Prinzip die Vorherrschaft der Bundesbank zu brechen. Ja. Und ich meine, Augstein hat da geschrieben, es ist das zweite Versailles immerhin. Ich meine, Spiegel-Herausgeber, also nicht irgendwelche Verdächtigen, also irgendwelche rechten Leute. Insofern, das ist ja, auf jeden Fall, jetzt haben wir ihn. Und was ist passiert? Wir hatten am Anfang eine Konvergenz. Am Anfang meine ich bis zur Einführung. Also die Ankündigung bis zur Einführung hat zur Konvergenz geführt. Die Zinsen sind gesunken auf deutsches Niveau. Dann kam der Euro, war dann da.
Und dann haben wir gedacht, jetzt erstmal wieder zurücklegen.
Na, aber wir alles zurücklegen. Was ist denn passiert? Also was passiert denn, wenn die Zinsen sinken und die Inflationsrate bleibt hoch? Die Realzins ist negativ. Manu, jetzt machen wir hier, ihr macht das Seminar. Was passiert in der Wirtschaft, wenn die Realzinsen negativ sind? Was machen Leute?
Also du bist hier für die Antworten zuständig.
Nein, wieso? Ich bin nicht verantwortlich. Ich ist doch der Fernseher. Also wenn ich negative Realzinsen habe, lohnt es sich, Kredite aufzunehmen.
Ja, klar.
Was mache ich mit dem Kredit, Holger? Was mache ich mit dem Kredit? Was macht der Bürger? Was macht der Investor, der normale Mensch mit dem Kredit? Was kauft der Kredit?
Nee, das Problem ist wahrscheinlich, wenn es zu billig ist, dann bin ich jetzt Kapital zu ineffizient
ausgegeben. Nein, das Problem ist ganz einfach, ihr seid einfach so sophisticated hier, so gebildet und deshalb kann ich euch die einfachen Fragen nicht stellen.
Genau,
ganz einfach. Weil sonst kriege ich die Antworten immer sofort rausgeschossen. Also, wenn ich Geld for free bekomme, was macht der normale Bürger? Er kauft das sicherste Asset, was es gibt. Was ist das? Immobilien. Also, was ist in Spanien passiert? Ich kriege Geld for free, ich kaufe Immobilien. Was passiert, wenn ich Immobilien kaufe? Der Preis für Immobilien steigt. Das heißt, da merken andere Leute, Immobilienpreise steigen, ich nehme auch einen Kredit und kaufe auch Immobilien. Dann werden auch Immobilien. Was passiert, wenn viele Immobilien gekauft werden, wenn die Preise steigen? Was passiert dann?
Der Bausektor hat doch dann 20% der Wirtschaftsleistung.
Ja, der Bausektor war so groß wie der von Großbritannien, Frankreich und Deutschland zusammen. Ja, super. So, und dann gab es ein Riesenproblem. Was passiert, wenn der Bausektor so groß ist? Was braucht man dann? Arbeitskräfte.
Ja.
Also, was gibt es dann? Zuwanderung. Auch gab es Zuwanderung nach Spanien. Was muss man machen, wenn es Zuwanderung gibt? Also in Berlin wissen, die Politiker in Berlin wissen das nicht, aber wenn Zuwanderung gibt, baut man eigentlich neu.
Ja.
In Deutschland, wir haben ja Zuwanderung in Berlin, wir bauen aber nicht. Das ist ein bisschen
mobile.
Über welche Länder reden wir jetzt eigentlich? Spanien.
Ich will mal sagen, ich nehme mal Spanien mal zu illustrieren des Auseinanderentwickelns. Wir haben also einen Boom, die Preise steigen, die Bauwirtschaft boomt, es gibt Zuwanderung. Was passiert noch? Die Löhne steigen, konsumieren die Menschen mehr. Was machen sie? Sie kaufen sich dort deutsche Autos, sie haben Handelsdefizit, die Wirtschaft boomt. Mhm. Bei Sabine Christiansen, die Jüngeren hier, werden Sie noch an sie erinnern, dann saß dann immer am Sonntagabend, da war immer die Selbstkasteiung Deutschlands, weil wir waren damals der kranke Mann Europas, weil wir waren überbewertet in den Euro reingegangen, wir hatten die Hartz-IV-Reform, wir mussten irgendwie versuchen und da wurde uns, ich habe nie vergessen, ich werde die Folge, weiß nicht mehr, wann die war, aber einmal wurde gesagt, wir sollten nach Spanien schauen, Spanien wäre doch ein Vorbild, wenn man es machen sollte.
Blaupause.
So. Ja. Das war, also damals hatten wir die Phase Deutschland wirtschaftlicher Niedergang, Lohndrucken und so weiter, Grund Hartz-IV-Reform und wir hatten eben die Party.
Sag nochmal die Jahreszahl damit für die Jüngeren.
Das war so, was war so 2005, 2006, 2007, 2008, in dieser Zeit war das ja, so. Ja. Griechenland hat die Staatsschuldenparty gehabt, Portugal, Spanien, Irland hat eine Immobilienparty.
Irland hat eine geile Party,
die war super. Super. So, dann passt, also für die Auseinanderentwicklung, also vorher Konvergenz, dann die erste Phase Divergenz, dann kam die Euro-Krise, man stellte plötzlich fest, oh, die Immobilien erst brauchen
die
wir alle gar nicht.
Da ging erstmal ein paar Banken.
Ja, aber da kam irgendwie, stellt man fest, oh, man braucht also für Spanien, spanische Immobilien, oh, wir haben ja hier Riesenkrise, eigentlich das, was man normalerweise auch in Japan erlebt hatte, Ende der 80er Jahre. Und dann haben wir das Problem gehabt in Spanien. Dann haben die Spanier, da haben wir darauf reagiert mit billigem Geld. Wir haben im Prinzip das gemacht, was die Japaner auch gemacht haben. Mit billigem Geld wurde das durchgecovert. Da haben wir die Bilanzierungsregeln der Banken ein bisschen geändert, damit die Abschreibung nicht machen müssen. Haben so ein bisschen die Unternehmen am Leben erhalten. Eine Zombifizierung. Es gibt eine Studie, die zeigt sehr schön, dass die portugiesischen Banken die Kredite gegeben haben, nur noch an die Krankenfirmen, nicht an die Gesunden. Warum an die Kranken? Weil die Kranken durften nicht pleite geben, weil sie selber pleite gewesen wären. Nee, und die Banken konnten es nicht abschreiben, weil sie pleite gewesen. Also wir haben das gehabt so, wir haben das Problem sehr schön verschleppt. Und die Politik hätte damals sagen müssen, liebe Freunde, der Euro hat so nicht funktioniert. Wir müssen jetzt hier irgendwie, irgendwie die Schulden aus der Welt schaffen, Schuldentilgungsfonds, irgendwas machen. Hat sie nicht gemacht. Stattdessen hat die Politik gesagt, oh, wir verstecken uns hinter Herrn Draghi. Herr Draghi wird immer gelobt für sein Whatever it takes. Das stimmt. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, ohne vorher grünes Licht von Frau Merkel bekommen zu haben, hätte er es nicht getan. Aber er hat es gemacht. Er hat gesagt, ich tue whatever it takes, ich flute die Märkte und so weiter. Er hat es stabilisiert. Seitdem haben wir im Prinzip Folgendes. Wir haben quasi eine unterdrückte Krise mit immer mehr billigem Geld zugedeckt durch den schwächeren Euro. Ich meine, wenn wir heute uns wundern, warum es Benzin so teuer ist, dürfen wir nicht vergessen, weil als letztes Mal der Rohölpreis so hoch war, Holger, hilf mir, 2008, da war der Euro bei 1,50, 1,60. Ja. Da hat natürlich die Tankstelle nicht so ausgeschaut wie heute. Wenn wir heute natürlich ein 1:1 haben, ist es schon mal teurer, der Import. Und wenn wir darüber hinaus der Raffineriekapazitäten abbauen in Europa, dürfen wir uns nicht wundern, wenn der Preis hoch ist. Und dann haben wir noch CO2-Preise. Also insofern ist alles selbstverständlich. Kommen wir zurück zum Euro. Wir hatten also eine Konvergenz, dann nach der ersten Divergenz, wir schlecht, dann die anderen Boom, künstlicher Boom. Seitdem sind die in der Sanierung ihrer Bilanzen. Und wir haben aufgrund des billigen Euros nicht innerhalb der Eurozone mehr verkauft, aber in die Welt mehr exportiert. Ja. Wir wurden immer abhängiger von der Welt, weil nämlich der billige Euro uns geholfen hat, alles Mögliche zu exportieren. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber wir haben keine Konvergenz gehabt und Divergenz. Wir haben noch höhere Schulden. Wir haben keinen Plan, die Schuldentragfähigkeit herzustellen. Und wir reiten jetzt ein, immer mehr schleichend, auch von der Politik teilweise gewollt, ich meine, die SPD und Grüne wollen es explizit, in eine Schulden- und Transferunion. Das heißt, wir sollen dauerhaft überweisen innerhalb Europas, um es am Leben zu erhalten. Problem in der ganzen Sache ist nur, was wir vorhin schon diskutiert haben, dass die deutsche Wirtschaftskraft gerade erodiert. Das heißt, wir können auf Dauer das gar nicht mehr leisten. Wir werden zu hohe Lasten haben im Inland und werden es natürlich leisten können. Weshalb übrigens meine Idee, einen Staatsfonds aufzulegen, jetzt noch auf Kredit, natürlich schon smart ist. Weil wir wissen, die EZB kann daraus nur kommen, indem sie die Inflationsraten nachhaltig höher lässt. Wir vergessen das Ganze, die ganze Rhetorik, die EZB kann gar nicht so hart abbremsen.
Du meinst, was wir jetzt hören, ist alles rubbish. Also man hört ja ganz viel, heute Morgen sogar der Herr Gündoğdu, also Freitag nehmen wir auf, Herr Gündoğdu hat gesagt, da müssen wir eben auch mal ein bisschen Wachstum opfern, also die Rhetorik hat ja schon sich geändert.
Okay, aber
wir bleiben ja nicht bei 8-9%.
Wir können gerne über die EZB nochmal kurz reden. Lass mich kurz den Gedanken führen. Das heißt, wir haben also ein System, wo quasi Deutschland wirtschaftlich erodiert in der Leistungsfähigkeit, die Politik gleichzeitig bereit ist, Lasten aufzunehmen auf europäischer Ebene, die uns auf Dauer überfordern. Deshalb meine Idee, lasst uns unser Geld international diversifiziert anlegen, auf Pump Staatsanleihen ausgeben. Mhm. Diese Staatsanleihen werden genauso entwertet durch die Inflation wie die italienischen Staatsanleihen. Weil wir müssen eins wissen, der Staat ist der größte Gewinner der Inflation. Deshalb sollten wir sicherstellen, dass auch unser Staat der Gewinner der Inflation ist. Das sind letztlich alle wie alle und im Gegenzug eben ordentliche Assets haben. Wie Holger gesagt hat, so 1% Leihen, MSCI kaufen ist jetzt ein bisschen zu simpel, aber die Logik geht in die Richtung und der Staat kann das machen. So, jetzt gehen wir auf die Frage, was soll man im Euro machen? Jetzt müssen wir eigentlich im Euro eine Lösung haben. Wenn wir so eine Transfer- und Schuldenunion eingehen, dann haben wir folgenden, wir bauen einen enormen internen Konflikt auf. Auf Dauer werden diejenigen, die Transferempfänger sind, unzufrieden sein, sie kriegen nicht genug. Kennen wir auch im Inland die Diskussion. Und die zahlen, werden auf Dauer nicht mehr happy sein. Jetzt ist es vielleicht so, dass die Bayern sagen, naja gut, wir zahlen für Berlin gerne Geld, weil es die Hauptstadt, wir finden es ganz cool, was weiß ich, die 4 Milliarden, die da überwiesen werden. Nur schauen wir mal nach Berlin. Berlin, Der Senat von Berlin nutzt das Geld nicht in einer Art und Weise, die dazu führt, dass wir in Zukunft in Berlin eine höhere Wirtschaftsleistung haben und weniger Transfers brauchen. Die machen alles möglich, aber die machen nicht die Steigerung der Transfers. Die richten sich bequem darin, einen Transfers zu bekommen. Also das heißt, der Länderfinanzausgleich verfestigt eigentlich Unterschiede, weil es keinen Anreiz gibt, selber besser zu werden. Und wir wollen dasselbe System jetzt auf europäischer Ebene wiederholen. Ich meine, Italien hat es auch. Italien hat seit über 100 Jahren eine Währungsunion zwischen Nord- und Süditalien. Und wenn du in Sizilien warst, Holger, wirst du es ja, ja gesehen haben. Ich meine, wenn überhaupt, dann haben die Unterschiede sich verfestigt und vertieft und nicht gelöst. Der Unterschied zwischen Mailand und Palermo ist gigantisch. Mhm. Und vor dem Hintergrund, sowas auf europäischer Ebene zu machen, kann auf Dauer nicht funktionieren. Kann es ein paar Jahre gut gehen? Ja. Kann es ein paar Jahrzehnte gut gehen? Ja. Nur unsere Wirtschaftskraft erodiert und wir schaffen auf der anderen Seite nicht die Grundlage für bessere Wirtschaftskraft in einem anderen.
Was machen wir jetzt?
Und deshalb
also
müssen
keine
wir,
Schuldenunion.
Also
Euro auflösen?
Wir sollten keine Schuldenunion machen, auf gar keinen Fall. Mhm. Mein Vorschlag ist ein anderer. Ich würde sagen, lasst uns doch das Staatsschuldenproblem angehen. Das habe ich vorhin ja schon gesagt, eigentlich könnten Italiener das alleine. Mhm. Aber deren Politiker wollen gerne gewählt werden. Und bei denen ist im Unterschied zu Deutschland es nicht populär, Vermögensabgaben und Vermögenssteuern zu fördern.
Egal ob links oder rechts.
Jetzt höre ich schon die Idee. Ich höre schon so, die EZB kauft alle Staatsschulden auf.
Nein, wir können auch darüber philosophieren. Die macht es ja eh. Nein, ich würde was anderes machen. Ich würde sagen, statt jetzt wieder so ein Wiederaufbaufonds und Ähnliches aufzulegen, machen wir was ganz anderes. Wir machen einen europäischen, ich würde mal sagen, Schuldentilgungsfonds, wo ganz ehrlich gesagt getilgt wird da nichts, aber es klingt besser, einen europäischen Schuldentilgungsfonds. Ja. Und da machen alle mit. Und wir sagen zum Beispiel, alle Staaten können 80% von ihrem eigenen Bruttoinlandsprodukt, meinetwegen vor Corona, damit
da wir reinhauen. Und
alle, fertig. Aber Deutschland auch. Mhm. Dann hätten wir auf einen Schlag keine Staatsschulden mehr in Deutschland.
Wir hätten
auf
europäische.
Ja, dann hätten wir noch ein bisschen Gutschrift. Da könnte man noch 10%
drauf machen. Gutschrift gibt es auch noch, okay.
Die Niederländer haben noch weniger.
Aber warum sollen die danach, wenn du jetzt deine Schuldenlast befreitest, was macht dich dann so sicher, dass du nicht genau das gleich danach wieder machst, sondern dann in 100 Jahren an der gleichen Stelle stehst?
Also erstmal, Holger, ist es so, A, es macht mich nicht sicher, zweitens, es wird keine 100 Jahre dauern. Sondern was du natürlich machen musst, ist Folgendes. Ich würde hingehen, würde sagen, wenn ich jetzt Kanzler wäre, würde ich hingehen, würde ich sagen, liebe Europäer, wir haben dieses Problem, ich schlage euch den ganz großen Bargain vor. Wir machen jetzt hier statt klein, wir machen die Lösung der Staatsschuldenprobleme. Wir schieben an die Uschi, schieben wir, was weiß ich, 100%. Die Italiener können 100%, die Franzosen, dann sind die alle auf ganz tiefen Staatsschulden. Wir machen das und dann machen wir wirklich Hamilton. Also wir erinnern uns, Olaf Scholz, also Finanzminister, war gemeint, das ist der Hamilton-Moment von Europa. Mhm. Was, und man muss dazu sagen, Hamilton war ja der US-Finanzminister, der genau diesen Schuldenvergemeinschafter in den USA gemacht hat nach dem Bürgerkrieg. Mhm. Man muss nur eins wissen, das war natürlich ganz anders. Was der Herr Scholz da gesagt hat, hat mit Hamilton nichts zu tun. Das heißt, war vielleicht nicht gerade richtig gut beraten oder hat da irgendwie Geschichtsbücher nicht richtig gelesen. Hamilton hat zwar damals die Schulden vergemeinschaftet, aber die Staaten standen für eigene Schulden ein. Und dann war das ein genauer Punkt, die haben wieder mehr Schulden gemacht. Dann gab es nochmal eine Rettungsaktion und seitdem ist ganz klar, die Staaten haben meistens in ihren Verfassungen drin in den USA keine Schulden machen dürfen. Und es gibt ein No-Bailout. Also wenn jetzt Illinois oder andere pleite sind, dann wird keiner auf die Idee kommen, dass dafür New York bezahlt oder gerade Washington.
Aber das ist in Europa aber nicht glaubwürdig. No-Bailout ist nicht glaubwürdig.
Es ist immer deshalb, wieder die Leute raushauen. Es ist deshalb nicht glaubwürdig, weil die Verträge eben immer gebeugt werden. Übrigens in der Schweiz ist es auch so. Ich meine, der Kanton Genf, wenn der hohe Schulden hat, was er hat, da würde der Kanton St. Gallen auch nicht sagen, wir übernehmen die, kommt gar nicht in die Tüte. Da steht jeder für sich selber ein. So, dann müsst ihr es glaubhaft machen. Ich würde hingehen und sagen, pass mal auf, Freunde, ihr schmeißt alle 100% vom Bruttoinlandsprodukt in diesen Topf. Für diesen Topf haften wir gemeinsam. Und in der Tat kann da die EZB noch hilfreich sein. Mhm. Im Gegenzug halten wir fest, absolutes Bailout-Verbot. In den Verträgen.
Bis die nächste Regierung in Italien kommt.
Nein, ich lach mich tot. Und diese Verträge sind auch so, dass sie nicht geändert werden können. Die können auch nicht in der Nachtsitzung in Brüssel morgens um 3 kann nicht ein übermüdeter deutscher Kanzler oder Kanzlerin oder was immer da ist, nie wieder über den Tisch gezogen werden und kann dann sonst ganz anders. Es gibt eine klare Regel. Jetzt kannst du mir sagen, Daniel, das klappt nicht.
Ja.
Dann sage ich zu dir, okay, dann klappt es nicht. Nur dann würde ich trotzdem sagen, ist mein Vorgehen besser. Warum? Weil auch wir unsere Staatsschulden verschieben würden. Weil was wir jetzt haben, ist, wir behalten unsere Staatsschulden, wir zahlen für die anderen und wir haben eine völlig fehlgeleitete Diskussion in Deutschland. Wir müssten eine schwarze Null haben, die Quatsch ist. Wir müssten eine Schuldenbremse haben, was Quatsch ist. Oder wir müssten deutsche Vermögenssteuern einführen, um dann mehr Geld zu bezahlen an die reichen Italiener. Die lachen sich schlapp. Übrigens, wenn du in Deutschland 13 Millionen von mir erben würdest, geschenkt bekommen würdest, habe ich jetzt nicht, aber ich hätte sie und ich würde sie dir schenken, Holger.
Kein Problem.
Dann müsstest du dafür, glaube ich, 50% Steuern zahlen. können wir nachgucken, ich glaube 13 Millionen ist die Grenze.
Dann machen wir eine kleine Firma draus und machen irgendwie Übergang und sonst was.
Wir können nach Italien gehen, haben wir doch schon
gehört. Aber in Italien ist die Steuer bei 5%. Das ist immer zum Thema.
Ja, die Erbschaftssteuer werden ja in Deutschland ja auch nicht exekutiert. Ehrlich, da machen wir irgendein Modell draus.
Also ganz ehrlich, wenn ich
an Aktien... Mittelständisches Unternehmen draus, da sagen wir, müssen wir Familienübergang haben, dann heulen wir beide und dann kriegen wir das
auch. Wir heulen beide, wir können das planen. Wir haben es nicht geplant, nur die Sache natürlich die. Das ist übrigens wieder ein weiterer Punkt. Das ist natürlich bei uns die Frage, die Italiener haben die 5% flat.
Ja.
Das gilt für alles. Und wir haben ein kompliziertes System. Ja. Natürlich wäre es besser, ganz klar, ohne Ausnahmen, alle Erbschaften zu...
5% flat und fertig.
Ganz genau, das wäre fairer. Und vor allem ist jetzt auch so, der Podcast hat ja alles auf Aktien. Wenn man Aktien hat, ist gekniffen, weil es da keinerlei Abzüge gibt bei der Bewertung. Hingegen bei Immobilien und anderen Dingen gibt es einen Bewertungsabschlag. Vollkommen richtig. Nur mein Punkt ist ein anderer. Mein Punkt ist einfach nur, wir haben diese Ungleichheiten. Wir haben diese Ungleichheiten beim Renteneintrittsalter. Mhm. Wir haben diese Ungleichheiten bei Steuersystemen und Ähnlichem. Und deshalb ist es nicht vernünftig, in eine Transfer- und Schuldenunion einzusteigen, die diese Ungleichheiten mit Ausgleich, sondern wir sollten sagen, wir machen den großen Schnitt. Wir nehmen einmal die Staatsschulden auf die europäische Bilanz. Wir können meinetwegen ein bisschen großzügiger sein, dass die Italiener, Franzosen ein bisschen mehr abgeben. Wir machen aber auch mit, ganz wichtig. Klar. Und haben dann den finanziellen Spielraum, selber das zu tun, was nötig ist. Und endlich mal was zu tun, um den Wohlstand im Lande zu mehren und vor allem auch das Privatvermögen der Bürger hier zu wehren. Und ganz wichtig auch, wir müssen immer daran denken, dass wir in einem Kontinent sind, mit einer schlechten Demografie, mit sehr vielen Problemen. Ich denke an das Thema, wie viele Hightech-Unternehmen sind in Europa? Weniger als in Taiwan. Ja, in der Top 100-Liste der Hightech-Unternehmen sind weniger europäische Unternehmen in den Top 100 als die Taiwanesen haben oder die Japaner oder andere. Wir haben richtige Probleme. Wir haben keine europäische Universität in den Top 10 oder Top 20. Jetzt, weil die Briten ausgestiegen sind. Wir haben ganz massive Probleme hier und deshalb muss man ganz klar sagen, bei der Geldanlage müssen wir einfach raus aus Europa denken, müssen global diversifizieren.
Das soll dieser Fonds machen.
Und das ist im Prinzip, wo wir denken müssen. Und mein Problem ist, wir haben am Anfang des Podcasts haben wir darüber gesprochen, dass unsere Politik nicht ausreichend finanziell denkt. Und das sind, glaube ich, die Beispiele. Wir müssen einfach sagen, statt klein-klein zu reden und über ein paar Milliarden hier und wir müssen das besprechen, wir müssen mal groß denken und müssen sagen, wie können wir den Wohlstand sichern einer Gesellschaft, die radikal alt wird gerade und für die in den letzten Jahrzehnten nicht vorgesorgt wurde. Die Rente war noch nie sicher, aber sie wird mit jedem Tag unsicherer. Und die Versprechen, die die Politik abgegeben haben, werden sie nicht erfüllen können.
Wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass das so kommt, wie du es gerade gesagt hast?
Dass die einen großen Schlag machen?
Ja.
Da würde ich mal sagen, wenn jetzt wir hier eine Kampagne starten, und ich jetzt nicht das vergesst und sage, okay, das war jetzt ein bisschen peinlicher Auftritt, der Stelter war da, den laden wir nicht wieder ein.
Und dann sagen die Leute, der Chapit hat ihn immer unterbrochen, deswegen konnte der Stelter gar nicht
ausreden.
Das kennen die Leute. Oder ich sage, gut, dass er unterbrochen hat, er hat zu viel Quatsch geredet. Aber der Punkt ist ganz einfach der, ich glaube, wir brauchen eine breite Bürgerbewegung, die einfach sagt, jawohl, wir wollen das, wir wollen, denkt mal in Vermögensbildung, denkt mal in globale Anlage, macht das mal. Und wissen Sie, dann habe ich im Handelsblatt, das habe ich das geschrieben, mit diesem Fonds mit den 50.000 Euro mal vorgeschlagen, dann wird mir dazu geschrieben, ja, aber wir überlegen doch schon, die Aktienrente zu machen und vielleicht machen wir die auf Kredit, die soll 10 Milliarden kosten. Die Aktienrente ist eine nette Idee, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mal ganz ehrlich, der Staat zahlt 100 Milliarden, wir zahlen aus Steuergeldern jetzt schon 100 Milliarden pro Jahr in die Öffentlichkeit. Das ist nicht nachhaltig. Hört mit dem Mist auf. Macht jetzt das, was man machen kann. Wir können es noch machen. Wir können es noch machen. Der Staat Deutschlands hat die Bilanz und wir können es im jetzigen Zinsumfeld noch machen. Und die EZB, wir wollen über die EZB auch noch sprechen eigentlich. Die EZB ist gefangen in einer Situation. Sie muss jetzt durch starke Rhetorik versuchen, die Inflationserwartungen zu brechen. Einfach deshalb, weil sie im Unterschied zur US-Fed eben nicht die Möglichkeit hat, die Zinsen wirklich anzuheben. Weil dazu ist die Verschuldung zu hoch. Das darf man nicht vergessen. Hochverschuldete Volkswirtschaften verkraften keine hohen Zinsen. Und übrigens die Vermögensmärkte verkraften auch keine hohen Zinsen, weshalb die Märkte heute, glaube ich, auch wieder nach unten gehen. Das ist ganz einfach so.
Also ich sehe all talk, no walk. Das habe ich jetzt verstanden. Jetzt fragen wir uns, bevor wir jetzt anlegen im Ausland, muss der Sommerfeld mit 3 Söhnen und ich mit 2 Söhnen, müssen wir uns fragen, sollten wir die Kinder auf eine ausländische Uni schicken und versuchen irgendwo im Ausland hinzugehen, dass die vielleicht da weil es klingt so ein bisschen Deutschland absteigend und ob die Kampagne jetzt startet für unser Vermögen, Daniel Stelter, wer machst du eine Partei noch dazu? Ich weiß nicht, das klingt jetzt nicht so wahrscheinlich, sollten wir das machen?
Also ich finde, wo
wollen wir die Kinder zum Studieren hinschicken? Weil du ja schon auch, scheinst ja die Uni-Rankings zu haben und dann können wir schon mal überlegen, wie viel Geld wir
zurücklegen müssen.
Du
Handwerker, okay.
Erstens Lehre, richtiger Punkt, ja. Ich muss dazu sagen, ich glaube, die beste Investition, die jeder von uns tätigen kann, der Kinder hat, ich habe auch Kinder, ist in die Ausbildung der Kinder zu investieren. Erste Aussage. Zweite, es muss nicht diese Top-Universität sein. Es kann eben auch die Lehre sein. Es kann auch was anderes sein. Und was für mich der zweite Punkt ist, ist, ich glaube, es liegt sehr viel Wert darin, wenn man die nachfolgende Generation international mobil macht. Das heißt, muttersprachlich Englisch. Und das heißt einfach auch, den Rest der Welt gesehen zu haben. Und wenn dann, ich habe auch Kinder, wenn meine Kinder dann sagen, ich habe die Welt gesehen, aber ich möchte gerne in Deutschland leben, weil ich es cool finde, ich finde das richtig. Ich möchte nicht, dass Kinder sagen, oh, meine Sprachkenntnisse reichen nicht aus oder ich hab dummerweise Juristerei studiert und damit kann ich außerhalb Deutschland relativ wenig anfangen. Ich bin quasi hier an den Standort gebunden, weil nochmal, es kann das Wunder geschehen und wir bekommen den Wandel in der, ist ja der Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung, weil die Politiker machen das, was die Öffentlichkeit möchte. Und die Öffentlichkeit sagt, wir wollen eben eine andere Politik. Dann kann man, glaube ich, Deutschland noch gut sanieren und
glaubst
gut
voranbringen. Glaubst du, dass das so funktionieren kann? Also das sozusagen mit dir, weil naja, das beste Beispiel, dass es nicht funktioniert, finde ich, ist ja die AKW-Diskussion, genau. Weil da haben wir ja wirklich einen kompletten Wandel der öffentlichen Meinung und selbst ich habe ja zum Schluss gedacht, komm, der Habeck, der knickt noch ein, der wird es machen, der wird die am Netz lassen. Und das ist ja das beste Beispiel, dass das,
also das wahrscheinlich ist, nicht funktioniert. Ich hätte das Gegenbeispiel, was du gebracht hast, gerade auch selber gebracht. Das stimmt mich einfach skeptisch. Mhm. Meine Hoffnung war ja immer, ich habe mich gefragt, was habe ich nach BCG gemacht? Mein Ziel war eigentlich, einen kleinen Beitrag zu leisten zur breiteren wirtschaftlichen Aufklärung, die Themen einfach mal auf den Tisch zu bringen. Vielleicht gelingt es ein bisschen auch mit eurer Hilfe jetzt. Und meine Sorge ist eben, dass der Druck erstmal nicht kommt, weil es der Verständnis fehlt und zum anderen, dass dann eben die Politik noch in den alten Welten gefangen ist. Ich glaube, der Entscheid jetzt an dem Atomausstieg festzuhalten, ist einfach getragen davon, dass es so ein großer Popanz war der deutschen Politik und nicht nur der Grünen. Let's face it, ich meine, Frau Merkel hat das gemacht. Und ich glaube, dass das sehr, sehr schwierig ist, quasi, es ist ein großes Bremsmanöver. Auf der anderen Seite, das große Risiko, was wir halt haben, wenn wir wirklich Blackouts haben, also das übertrage ich im Energiebereich oder wenn wir jetzt wirklich den wirtschaftlichen Niedergang erleben in Deutschland, wenn wir in 2 Jahren uns wieder treffen und sagen, verdammt nochmal, es gibt jetzt keine, vor der Branche sind nicht mehr hier, wir haben die und die Arbeitskräfteplätze verloren und so weiter und wir sehen offensichtlich, wir können es nicht finanzieren, dass es dann zu spät ist. Das Problem ist einfach, aufgrund der demografischen Entwicklung und aufgrund des intensiven globalen Wettbewerbes, dass wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit haben zum Gegensteuern. Und deshalb kommt es ja zurück, ich sage, ja gut, da muss man halt, wenn man Kinder hat, sicherstellen, dass die Möglichkeit haben, die Koffer zu packen und zu sagen, ich gehe woanders hin. Und das Traurige an der ganzen Sache.
Dystopische
Welt. Ja gut, das wird mir auch immer, also mein Podcast wird auch immer kritisiert, dass ich manchmal so ein bisschen negativ bin. Ich neige vielleicht ein bisschen dazu, das Negative zu betonen, aber das vielleicht, ich meine, ihr wisst, der Pessimist sind glückliche Menschen. Warum? Weil Pessimisten haben mehr Möglichkeiten, überrascht zu werden positiv. Insofern, ich bin ein total glücklicher Mensch, weil ich oftmals in meinem Leben positiv überrascht wurde. Aber.
Sehr gut.
Aber ich finde halt, das Entscheidende ist schon zu sagen, wir müssten jetzt irgendwie gegensteuern. Ich hoffe, dass die Öffentlichkeit die Wahrnehmung hat, aber ich teile deine Sorge, dass die Politik dann auch eben sich noch nicht traut und AKW ist ein Thema. Wie gesagt, wir könnten über AKW lange diskutieren. Ich meine, die ganze Welt baut wieder AKWs und wir beziehen es eh aus Frankreich und dann sagen wir, wir machen es. Es ist halt idiotisch. Es ist einfach. Und
aus der Ukraine ist doch jetzt der neueste
Schritt. Und das ist
wir
halt
das ukrainischen.
Ja, wir nehmen ja.
Ja, aber gut, da habt ihr recht. Also ja. da brauchen wir uns nicht lange dran festhalten. Da ist tatsächlich.
Jetzt wollen wir zur Geldanlage noch kommen, oder?
Wir müssen jetzt zur Geldanlage kommen, tatsächlich, weil die Zeit.
Was macht man jetzt? Mit dem Geld. Also du erstmal vielleicht, was viele immer sagen und in Deutschland auch immer hämisch auf die Insel gucken, UK, und sagen, oh, UK, das ist dem Untergang geweiht, wenn die nicht in der Europäischen Union sind, dann wird das nichts. Ich bin da anderer Ansicht immer, aber ich finde, die haben eigene Qualitäten, britisches Recht, britische Unis,
vor allem
britische
Eigentumsschutz.
Sprache, Eigentumsschutz und so weiter. Aber trotzdem, würdest du jetzt sagen, können wir ist UK jetzt ausgenommen von deinem dystopischen Europablick oder würdest du UK mit einbeziehen, damit wir jetzt erstmal wissen, also wie weit wir uns jetzt hier wegbewegen müssen von der Welt?
Ich habe damals bei Brexit einige Artikel sogar so geschrieben. Ich sehe es nicht so kritisch. Ich glaube, die Briten haben Trümpfe in der Hand. Die Frage ist, können sie sie spielen oder nicht? Du hast es gerade genannt. Weltsprache, Top-Schulen, Top-Universitäten, die haben Möglichkeiten, das Gegenmodell vor Europa zu sein. Ich muss dazu sagen, in den letzten paar Jahren haben sie mich enttäuscht in den konkreten Handlungen. Mhm. Also sie haben es jetzt die Chance nicht genutzt. Insofern bin ich da skeptischer geworden. Aber sie haben die mögliche Chance, die Alternative zu sein vor den Toren Europas. Europa, die EU, setzt immer mehr auf planwirtschaftliche Interventionen, glaubt im Alleingang das Weltklima retten zu können, denkt nicht, genau wie die deutschen Politiker, nicht unbedingt an zukünftige Wohlstandssicherung. Das ist eine Chance für die Briten. Das führt zur Geldanlage. Du hast gesagt, Geldanlage. Ich meine, ich habe meine erste Aktie vor 40 Jahren gekauft. Damals war es Apple, weil ich irgendwo mal in irgendeinem Zeitschrift gelesen habe, es wäre ein gutes Investment. Ich habe dann damals 50 Aktien gekauft. Das war damals ein Odd Lotter, weil damals musste man 100 Aktien, wurde mal Blocks gehandelt. Ich habe die dann gekauft gehabt. Dann gab es natürlich kein Internet, es gab keine Zeitung. Ich meine, nicht mehr in der FAZ stand das drin. Ich glaube, in der Chiemgau-Zeitung, glaube ich, war die Apple-Aktie sogar drin. Dann bin ich immer einmal die Woche zur Bank gegangen, habe gefragt, wie steht denn der Kurs? Und dann wurde in München angerufen und die haben gefragt, wie die Aktie steht. Auf jeden Fall war es ein gutes Investment. Die Aktie ist gestiegen, der Dollar ist gestiegen.
Ich habe Geld verdient.
Ich habe die nicht mehr. Nein, ich habe die jetzt reich.
Du hast sie nicht in den 90ern verkauft.
Nein, ich habe sie natürlich. Ich habe sie viel früher schon verkauft und ich habe natürlich hinterher auch bei BCG durfte man auch keine einzelnen Aktien kaufen, aufgrund Insiderregeln insofern. Mhm. So, meine Philosophie der Geldanlage ist heute eigentlich die: Ich mache schon das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich habe ein Portfolio mir gebaut aus ETFs, welches nicht ein MSCI abbildet, wäre einfach, sondern welches die Welt abbildet nach Anteilen am Bruttoinlandsprodukt. Also insofern kannst du mir sofort sagen,
nicht
Daniel.
Nicht Market Cap, sondern
ja, dann kannst du mir sagen, Daniel, war es halt doof. Ich hätte natürlich in den letzten paar Jahren, weil die USA so wahnsinnig outperformt hat, hätte ich dann besser performt, aber ich habe mir gedacht, das ist jetzt egal, das ist wirklich ein Basisinvestment, I don't touch it.
Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Amerika ja schon sehr im Zentrum, aber sozusagen ja schon als Vorbild
ist es auch. Gilt,
und gewichtest du dann immer jedes Jahr,
alle zwei Jahre
wird neu gewichtet.
Ja, gehe ich hin und genau, dann mache ich das, gewichte ich neu, schaue mir das an und wenn dann im Prinzip eine Region drüber fällt, das kaufe ich nach.
Geht ja nicht so schnell in Europa runter, wie die Aktien in Europa runtergehen.
Ja, das ist, ich gewichte neu. Und dann habe ich dann, was ich dann mache, und jetzt komme ich wieder zu weiter wegen Großbritannien, ich habe damals gesagt, ich habe drei Calls, wo ich abweiche von dem GDP. Und das waren Großbritannien, Japan und die Schweiz. Und warum die Schweiz? Weil die Schweiz ein Aktienmarkt ist mit hochqualitativen Werten. Das war meine Logik einfach und das hat sich auch durchaus bewährt. Dann habe ich Großbritannien gekauft, weil es billig war. Das hat sich ein bisschen geändert, aber Großbritannien hat sich ein bisschen verbessert, einfach deshalb, weil die Rohstoffwerte da natürlich dominierend sind. Und Japan war es auch nicht so. Also insofern kann man sagen, der Call war auch nicht so, aber ich bin da relativ entspannt, weil ich einfach sage, okay, das war im Prinzip meine Abweichung. Ansonsten habe ich das als Basisinvestment.
Warum eigentlich Japan?
Japan ist ein günstiger Markt damals gewesen. Ich habe es nicht konkret nachgeschaut jetzt, war damals ein günstiger Markt. Und man muss sich auch sehen, Japan hat natürlich auch schon hochqualitativ Unternehmen. Das muss man ganz klar sagen.
Maschinenbau selbst, sowas? Intelligenter Maschinenbau
haben die und deshalb habe ich gesagt, das ist ganz so. Okay. Und ich bin halt da relativ agnostisch, weil ich einfach sage, ich habe halt einfach einen längeren Zeithorizont. Weil wir wissen, der größte Fehler, den man bei der Geldanlage machen kann, ist hin und her. Der schöne Spruch ist auch hin und her, macht Taschen leer und vor dem Hintergrund versuche ich das natürlich zu vermeiden. Und jetzt reden wir aktuell, jetzt haben wir die Märkte natürlich im Blick. Ich meine, wir haben vorhin, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon drüber philosophiert. September, Oktober sind immer schlechte Märkte. Und sowas versuche ich persönlich dann eben zu spielen über Optionsstrategien. Dass ich dann sage, manchmal, wenn ich der Auffassung bin, dass ich glaube...
Kennst du das?
Ja, ich mache keine Einzelwerte. Was ich dann mache, ist, dass ich eher sage... dass ich noch eher auf der passiven Seite bin, dass ich eher sage, zum Beispiel, wenn ich glaube, dass die Märkte runtergehen, ich dann Calls schreibe oder so ähnliches, um auf diese Art und Weise etwas Prämien zu kassieren. Okay. Aber nochmal, ich würde immer sagen, das Entscheidende ist, dass man einen Langzeithorizont hat, dass man einfach weiß, dass wir generell, gerade vor allem in Deutschland und Europa, vor extrem sehr, sehr schweren Jahren stehen, wo es darum gehen wird, überhaupt glücklich zu sein, wenn man weniger Vermögen verliert als andere. Ich glaube, ich habe es mal gesagt, vor einer Dekade der Vermögensvernichtung. Und das Traurige ist eben, dass die deutsche Politik da die Chance hätte, etwas zu tun. Aber eben, da wir gerade herausgearbeitet haben, aber
warum ist nicht in die Schweiz alles? Du hast ja den Schweizer Franken, der hat ja wahnsinnig zugelegt. Und du könntest sagen, okay, Europa geht runter, aber Schweiz, das wäre ja dann Long Schweiz, Short Eurozone. Das wäre da hättest du das Marktrisiko raus. Und wenn du meinst, dass die besser sind, wäre das jetzt eine Wette, die so...
Also die Wechselkurswettung, gut, dass man sein Geld nicht unbedingt im Euro hat, haben wir, glaube ich, auch schon herausgearbeitet. Okay. Insofern habe ich auch andere Währungen drin. Ja. Und ich meine, die Frage ist hinterher immer eine Frage... von den persönlichen Lebensumständen. Ich habe in der Schweiz studiert, dass ich weiß, was ich in der Schweiz habe und was ich in der Schweiz nicht habe.
Okay. Und hast du jetzt 100% in Aktien oder hast du so ein richtiges Depot und sagst, okay, Immobilien noch ein bisschen oder hast du auch Anleihen oder würdest du einfach sagen,
ich habe darüber nachgedacht, ich finde natürlich den Titel des Podcasts mit AAA natürlich hervorragend, aber ich habe nicht alles in Aktien. Ich habe in der Tat Aktien, Gold und Immobilien.
Und würdest du Krypto nehmen?
Krypto, jetzt wollte er mich sicherstellen, dass ich garantiert einen Shitstorm bekomme. Also Krypto, ich habe einen Podcast über Krypto gemacht, witzigerweise, als der britische Economist war immer gegen Krypto. Und dann haben sie eine Titelgeschichte gemacht für Krypto. Und wir wissen ja immer, der Economist ist der perfekte Gegenindikator. Stimmt. Und es war auch am Höhepunkt, kann man nachgucken. Und mein Podcast ist, glaube ich, erschien um den letzten Höhepunkt von Bitcoin herum. Ja. Da habe ich sogar im Podcast gesagt, naja, wahrscheinlich ist das die Tatsache, dass ich einen Podcast drüber mache, das Zeichen dafür, dass wir an der Spitze sind. Und ich glaube bei Krypto folgendes. Krypto kaufen Leute, die nicht verstehen, wie Geld funktioniert und die nicht verstehen und nicht ausreichend IT verstehen. Und da muss man einfach sehen, weil es ist natürlich, ich nehme das zurück, ich glaube, es gibt viele, die es wahrscheinlich verstehen, aber viele, die Einstein-Spekulanten, verstehen eben beides nicht. Die verstehen nicht die Funktion von Geld und die verstehen die Funktion von Krypto. Und für mich ist halt so, ich habe es deshalb nicht, weil wir eine sehr hohe Korrelation einfach haben mit Nasdaq und Ähnlichem. Es ist keine Diversifikation. Warum soll ich mir etwas kaufen, was keine Diversifikation ist? Und schon gar nicht, wenn ich dann wirklich Armageddon-Gedanken habe, wie Hyperinflation, Währungsreform und Ähnliches, was ja auch einige dieser Akteure haben, da bin ich einfach old school. Ich glaube eben eher dann an die Goldmünze in der Hosentasche als an irgendein Wallet irgendwo digital. Und wer auch glaubt, im Staatsentkommen, ich meine, es gab doch vor, helfen wir die Sprünge vor ein paar Monaten oder vielleicht schon ein paar Jahren oder einem Jahr, diese Erpressung auf Twitter, da wurden noch einige Accounts gehackt, so von Bill Gates und anderen, und da musste man dann Krypto bezahlen. Und ihr wisst, die haben ungefähr 3 Tage später, haben sie die gefasst. Und ihr wisst auch warum. Weil die amerikanische Steuerfahndung die Märkte so gut betrachtet und deshalb wusste, wer die bekommen hat. Also die amerikanische Steuerfahndung hat völlige Transparenz darüber, wer es hat. Und vor dem Hintergrund, wenn die Steuerfahndung Transparenz darüber hat, hat die halt darüber Transparenz. Und wer glaubt, im Szenario einer tiefgreifenden Eingriffen wie Kapitalverkehrskontrollen oder Währungsreform oder Ähnlichem sein Geld zu retten, dem er Krypto hat, der, glaube ich, macht einen großen Fehler.
Das ist, aber warum ist denn das Gold so niedrig? Wir haben irgendwie $1,700, wenn ich dir wahrscheinlich gesagt hätte, im letzten Jahr. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben eine Inflationsrate, die nahe 9% ist.
Also ich bin
und Unsicherheit, da hättest du doch nicht gesagt 1.700, hättest du gesagt 3.000.
Also ich weiß nicht, was ich gesagt hätte.
Aber du hättest nicht 1.700 gesagt.
Wahrscheinlich hätte ich gar nichts gesagt, weil ich dir gesagt hätte, ich mache ja keine Marktvorhersagen. Okay. Aber wahrscheinlich hätte ich in der Tat höher erwartet. Man muss aber dazu sagen, was passiert hier? Wir haben 2 Faktoren. Zum einen haben wir gesehen, dass die physische Nachfrage nach Gold gestiegen ist, während hingegen die Papiernachfrage gesunken ist, also ETFs und Ähnliches. Mhm. Und da muss man wieder sagen, was passiert da? Da spielt natürlich schon eine Rolle, sobald ich Zinsen bekomme, gerade in den USA bekomme ich ja wieder Zinsen auf mein Geld, habe ich natürlich Opportunitätskosten. Bei Negativzinsen habe ich keine Opportunitätskosten, bei Klar. Zinsen habe ich Opportunitätskosten. Das bringt den Goldpreis etwas unter Druck. Darüber hinaus gehöre ich auch zu denjenigen, ich will jetzt keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich persönlich glaube schon, dass der Goldpreis durchaus auch
manipuliert wird.
Ja, manipuliert, übertrieben, aber dass er schon ein bisschen gesteuert wird, weil natürlich die Akteure wissen, die in der Politik wie auch bei Notenbanken, dass das ein Signal ist und das Signal will ich eben auch mal ausbremsen. Mhm. Und da muss man eins ganz klar wissen, wenn wir morgen einen Crash an den Börsen haben, dann wirst du mich anrufen und sagen, Daniel, Gold ist noch mehr gefallen. Natürlich ist Gold noch mehr gefallen, weil Gold ist natürlich ein sehr liquides Asset. Wenn ich Margin Call habe, also wenn ich im Prinzip einen Kredit zurückzahlen muss auf meinem geleveragten Aktienportfolio, dann muss ich Gold verkaufen. Ja. Das ist korreliert. Nur danach erholt es sich auch wieder schnell. Also insofern ist ein Crash immer ein guter Zeitpunkt, wenn man Gold kaufen möchte, Gold zu kaufen.
Jetzt gibt es viele, die sagen, so Branchen, hast du auch so Branchen-ETFs, wo du sagst, so künstliche Intelligenz oder Photonik oder Wasserstoff oder neue Energien, gibt es sowas, wo du sagst, so, ja, da sehe ich noch was so ein bisschen.
Also für mich ist es so, ich lese euren Newsletter auch immer mit großem Interesse und jetzt sage ich gleich etwas, was mich unbeliebt macht. Ich glaube immer dann, wenn man bestimmte Branchen entdeckt und hyped, dann ist eigentlich der Zeit, es nicht mehr zu kaufen, sondern zu verkaufen. Ich meine, denken wir mal zurück, erneuerbare Energien waren groß gehypt. Erneuerbare Energien haben, glaube ich, in den letzten 2 Jahren deutlich underperformed. Da ist man deutlich besser gefahren
dieses mit Jahr Schmutz.
Ja, das haben sie wiederholt. Aber wenn man anguckt, also ich persönlich zum Beispiel, ich finde ganz spannend eigentlich, ich habe es mal gesagt, so schmutzige Sachen. Schmutzige Sachen ist doch so Dinge, die man nicht, die Dinge, die eben
Glücksspiel, Öl,
ja genau, Gas, das sind die irgendwie. Dinge, weil schau, man wird, wir werden, es ist ein Irrglaube zu glauben, dass wir fossile Energien sehr schnell loswerden. Das werden wir nicht. Weltweit wird der Bedarf an fossilen Energien weiter steigen. Gleichzeitig führen aber unsere ESG-Auflagen und das Ganze führt dazu, dass weniger in Exploration investiert wird. Warum? Ich meine, Kohle kostete vor 3 Jahren $50 die Tonne, jetzt kostet es $400 die Tonne. Das ist ein super Investment. Mhm. Und vor dem Hintergrund glaube ich eben persönlich zum Beispiel, ich würde immer abraten zu sagen, ich investiere nach ESG-Kriterien. Das kann man gerne machen ethisch, aber ich persönlich bin der Auffassung, man sollte bestimmte Branchen wie fossile Energieträger nicht ausschließen. Mhm. Ist jetzt konkreter Tipp? Nein. Können die morgen fallen? Ja, natürlich können die morgen fallen. Wenn wir morgen Frieden haben in der Ukraine, wenn die Ölmärkte überschwemmt werden, wenn wir eine tiefe Rezession bekommen, die Nachfrage einbricht, wenn in China die nächste Corona-Welle kommt, kann Öl deutlich weiter fallen. Aber strukturell spricht sehr viel dafür, dass wir vor einem Rohstoffboom stehen. Und insofern finde ich Rohstoffe und fossile Energien ganz interessant.
Aber vergessen wir nicht die Energie. Hast du keine Angst, dass irgendwann wir dann doch, vielleicht haben wir doch genug Windkraft.
Stranded Assets.
Dann hast du die ganzen Ölsachen im Boden und sagst, so kann ich nicht rausholen.
Ja, Stranded Assets. Ja, aber die Frage ist halt, wann hast du den Payback? Ja, und wenn du Dividendenrendite hast von 5-6%,
dann hast du schon ein paar Jahre raus.
Ja. Und es ist einfach so. Und bei den Stranded Assets, diese Angst, ich meine, es gab ja diesen sehr schönen diesen Skandal um Stuart Kirk, habt ihr bestimmt wahrscheinlich auch im Podcast besprochen. Stuart Kirk, der bei der HSBC war und der bei einer Konferenz gesagt hat, bei seiner Nachhaltigkeitskonferenz, Klimawandel spielt für mich keine Rolle in den Investmententscheidungen. Und dann hat die HSBC ihn gefeuert, weil irgendwie, oder sie haben sich dann getrennt, whatever. Nur die Sache ist natürlich, hat vollkommen recht, was in 10 Jahren passiert, ist abgezinst, spielt bei der Bewertung keine große Rolle. Und darum diese Angst vor Stranded Assets, nein, die Angst vor Stranded Assets habe ich nicht. Und vor allem, goldener Grundsatz, ich will natürlich nie mein ganzes Geld jetzt nur in Ölaktien stecken, sollte niemand machen. Es ist aber die Frage, man sollte eben auch da diversifizieren. Es ist schön, wenn ich das Weltklima retten möchte, man muss nur realistisch sein, durch meine Anlageentscheidung alleine entscheide ich es nicht. Und die Politik mit ihren ganzen ESG-Auflagen zwingt sogar die Kapitalanleger, die unser Geld anlegen, dazu, in bestimmte Dinge nicht zu investieren. Und dann finde ich einfach, wenn ich persönlich diese Auflage nicht habe, wenn ich noch nicht das tun muss, was an Habeck gefällt, dann nutze ich diese Anomalie des Marktes aus und investiere, sofern ich das moralisch vertreten möchte, in diese Bereiche, die die Politik nicht gerne hat.
Aber da ist ja auch die Nachfrage geringer. Das heißt, in den ESG und Co. ist die Nachfrage größer aufgrund dieser ganzen vorgeschriebenen Produkte und steigen die Preise. Könnte ja auch ein Argument dagegen sein.
Nein, aber das ist genau das Argument für meine Logik, weil du weißt, der Einkauf, der Gewinn liegt im Einkauf. Ja, und wenn ich jetzt was kaufe, was jetzt teuer ist, weil alle kaufen müssen, dann habe ich in Zukunft weniger Renditen. Selbst wenn es nicht fällt. Die erwartete Rendite ist dann gut, wenn ich tiefe Kurse habe. Insofern kannst du auch sagen, naja, lass doch jetzt mal richtig rumpeln, wenn das wirklich im Oktober der Tiefpunkt an den Märkten erreicht werden soll. Ich weiß es nicht, wo der ist, aber nehmen wir mal an, wer erreicht, dann, wer da kauft, der wird in den nächsten Jahren deutlich bessere Renditen erwirtschaften als derjenige, der kauft hat im Höhepunkt am Jahresanfang. Ganz einfach. Und das gilt gleichermaßen für solche Investments. Insofern bin ich eher dafür zu sagen, schau doch mal Bereiche an, sobald du es selber vertreten kannst. Wenn du sagst, nein, ich bin ganz davon überzeugt, ich möchte sowas nicht machen, dann mach es nicht. Mhm. Nur die Fondsmanager treffen da teilweise Entscheidungen für uns, wo man die Frage aufwerfen muss, ist das eigentlich in unserem besten Interesse, weil es kostet Rendite. Und dann kommen wir jetzt zurück und sagen, ganz ehrlich gesagt, gerade wir Deutschen, was wir brauchen, ist Rendite, weil wir wenig Vermögen haben und wir brauchen einen intelligenteren Staat.
Würdest du dann mit Hebel zocken? Die Frage noch zum Schluss. Damit könnte man ja was aufholen und sagen,
also
dann
ich bin generell sehr skeptisch, was das Arbeiten mit Hebel betrifft. Und das muss ich dazu sagen, weil wir könnten dann noch einen weiteren Podcast machen. Ja. Wir haben ja die Frage ist jetzt, was haben wir eigentlich? Es spricht viel dafür, dass wir vor einem inflationären Zeitalter stehen, weil die viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass Inflationsrate tief war, gelten nicht mehr. Mhm. Demografische Entwicklung, Produktivitätsfortschritte, Deglobalisierung. Alle Faktoren sprechen dafür, dass wir von einer Phase, die eher deflationär war, in eine Phase kommen, die eher inflationär ist. Wir wissen darüber hinaus, dass die Notenbanken aufgrund der hohen Schulden nicht so richtig bremsen können und in der Eurozone auch aus Angst, dass die Eurozone zerfällt und deshalb nicht so richtig konsequent handeln werden. Zwar große Sprüche klopfen, aber nicht so viel handeln können. Das heißt, die Inflation hat eine gute Chance, Gast zu werden, Dauergast zu sein. Jetzt kannst du natürlich spontan sagen, Holger, super, jetzt machen wir Schulden. Und da kommt eine Warnung. Weil das Entscheidende ist nicht die Inflationsrate, sondern das Entscheidende ist, wie entwickelt sich das Asset, welches ich auf Kredit gekauft habe. Und ich persönlich, mein Szenario ist, wir erleben eine Inflation in der Realwirtschaft und eine, sagen wir mal so, Deflation bei Vermögenswerten. Weil wir haben Vermögenswerte, die sind sehr, sehr hoch gestiegen aufgrund der tiefen Zinsen. Warum die Tech-Aktien so gut gelaufen? Weil die Tech-Aktien nachhaltige Cashflows bedeuten und wenn die tiefen Zins abzinst, habe ich einen höheren heutigen Wert. Sobald die Zinsen steigen, kommen die unter Druck. Das heißt, du hast die Welt, das gilt auch für Mietshäuser. Wenn du ein Mietshaus kaufst, in München gab es 50-fache Jahresnetto Kaltmiete. Mhm. Wenn du jetzt eine Welt hast, wo das Geld nicht mal 1% kostet, sondern 5% kostet, wer das Haus gekauft auf Kredit und 5% zahlen muss, der muss die 5% erwirtschaften aus den Mieten heraus. Werden die Mieten in Deutschland so viel steigen können? Nein, sie werden nicht steigen können, weil die Politik alles tun wird, um den Anstieg der Mieten zu bremsen. Sie wird ihn nicht auf dauerhaft verhindern, aber sie wird ihn bremsen. Das heißt, du hast einen Anstieg der Mieten, der langsamer ist als der Anstieg der Finanzierungskosten. You get into trouble. Also ich würde mal sagen, die realwirtschaftliche Inflation ärgert uns unsere Kaufkraft. Wir können sie aber nicht kompensieren, indem wir Assets auf Kredit kaufen, zu hohen Preisen, weil die Assets könnten in dem Szenario unter Druck kommen. Vergessen wir nicht, nach den 70er Jahren, nach 10 Jahren, 70er Jahren, haben die US-Aktien null Gewinn gehabt. Die waren flat. Wenn ich das auf Kredit gemacht habe, habe ich massiv Geld verloren. Mhm. Vor dem Hintergrund bin ich, was den Einsatz von Leverage betrifft, vorsichtig.
Das ist jetzt eigentlich das war die Antwort auf deine Frage.
Hast du noch eine schöne Frage? Wir haben doch die Welt umrundet, oder?
Ja, würde ich sagen.
Oder haben wir noch was vergessen, Daniel?
Also wir haben doch jetzt vom Anliegen... Also ich glaube, noch vieles, über das wir reden können.
Aber er hat seinen Hauptthema-Punkt gemacht. Wir wollen jetzt alle vermögender werden. Wir wollen jetzt die große Vermögen.
Wir wissen, was Kanzler Stelter machen würde.
Ja. Aber warum doch? Mach nicht eine eigene Partei. Hast du schon mal überlegt?
Also ich bin alles, aber ich bin nicht derjenige, der... in der Parteipolitik erfolgreich sein könnte.
Du kannst eine eigene Partei machen.
Ja gut, aber Parteien leben ja nicht von einer, ist halt keine One-Man-Show. Ich glaube insofern, man kann ein Team aufbauen, aber ich glaube in der Tat, Politik, das muss ich den Politikern nochmal anrechnen, ist ein extrem hartes Geschäft. Vielleicht bin ich dazu auch zu faul, muss ich gestehen.
Aber das ist auch nochmal ein persönliches Schlusswort.
Politiker sind zumindest fleißig. Sie sind vielleicht nicht alle gebildet und haben nicht alle eine Berufsausbildung, aber fleißig sind
sie. Genau, sie wollen fleißig rudern. Da würde ich sagen, wir müssen ihnen nur helfen, in die richtige Richtung zu rudern. Das wäre sehr erfolgreich.
Und das haben wir doch jetzt hier gemacht.
Also jetzt haben wir hier anderthalb Stunden richtig gerudert.
Politikberatung,
würde ich sagen. Also wir bedanken
uns. Auf dem Weg zum Bäcker können sozusagen die Politiker jetzt den Podcast hören.
Wunderbar.
Ja, viel Vergnügen.
Danke, Daniel.
Danke, Daniel.
Danke für die Einladung.
Ciao.
Tschüss.
Das war... ganz klar, wirklich gutes Gespräch, aber gute Laune habe ich jetzt nicht. Also, so wie Daniel die Lage dargestellt hat, und es ist, wie es ist, sagen wir mal ehrlich, kommen da sehr schwierige Zeiten auf uns zu. Außer wenn man jetzt hart gegensteuert oder hart gegensteuern will oder kann. Aber ich sehe niemanden, der das tun will und vor allem, der das tun kann. Und jetzt musst du helfen, lieber Holger. Jetzt mach du mal ein bisschen Hoffnung. Ich weiß, ausgerechnet der Skeptiker, der Bär Chepitz, aber verbreite du mal ein bisschen Optimismus, bitte.
Aber du hast ja jetzt gelernt, dass der Pessimist oder der Bär der glückliche Mensch ist, weil er häufiger positiv überrascht wird.
Nee,
jetzt, du meinst, jetzt muss ich die Band auf der, das Orchester auf der Titanic spielen. Gut, da würde ich es mal probieren. Es gibt ja zwei Sachen, die passieren
könnten. Nein, du sollst die Titanic vom Untergang retten.
Ach so, ja, was positiv wäre, also eine positive Sache wäre, wir alle lernen im Leben, dass Energie wirklich eine sehr wertvolle Ressource ist. So wie wir das ja gerade bei Lebensmitteln auch lernen. Und keiner wird wahrscheinlich jetzt mehr Butter wegschmeißen oder einfach so die Kaffeekanne nehmen und wegschmeißen, den Kaffee, sondern wird halt einfach eine Kanne weniger machen oder weiß ich nicht was machen, weil es einfach teurer wird und wir feststellen, hey, das ist nicht einfach im Überfluss da, sondern es ist ein sehr gutes, also sehr, sehr knappes Gut und ist auch sehr teuer. Und vielleicht können wir alle da umlernen und können alle unser Verhalten ändern. Und Verhalten ändern gibt es ja immer nur dann, wenn man wirklich in der Krise ist und wenn man wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt fühlt. Das wäre das Positive und vielleicht kann gleichzeitig auch die Deindustrialisierung in Deutschland nicht stattfinden. Und dann hätten wir wenigstens was gelernt, dass wir alle sorgsamer umgehen mit den Ressourcen. Das wäre eine Sache. Und die zweite Sache, vielleicht müssen wir es auch auf die harte Tour lernen, vielleicht im Winter mal ein Blackout erleben und dann feststellen, hey, der Strom kommt doch nicht aus der Dose. Das wäre die harte Tour. Und vielleicht eine von beiden. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn wir uns so weiter durchwursteln und irgendwie so, weiß ich nicht, so langsam den Untergrund machen. Also das ist nicht gut. Also entweder wir kriegen selbst die Initiative hin und jeder macht was und sagt, hey, ich lasse mich nicht länger infantilisieren vom Staat. Ich mache selbst was, ich mache hier was, dort was. Oder aber wir lernen es auf die harte Tour. Und was dazwischen gibt es, glaube ich, nicht.
Also eher die Blackout-Variante würdest du präferieren, ja?
Weiß
oder
ich nicht.
Als wirkungsvoller.
Also, ich habe lieber ein Blackout, als dass ich irgendwie durch diesen Winter so halb durchkomme und wieder alle immer Hoffnung geben und oh, uns wird schon und es geht gut. Uns geht aber nicht gut. Und wir in 3 Jahren oder 5 Jahren dann dastehen und denken, wir haben 5 Jahre verschenkt. Und lieber jetzt einmal ein Blackout und feststellen, hey, irgendwas, es läuft hier schief.
Und ich weiß, vielleicht ist es ja
aber vielleicht eine Sache, jeder hat das ja jetzt im Sommer, wenn wer geflogen ist. Wir sind geflogen und da hast du ja schon im Flugzeug auf dem Rollfeld gestanden, über eine Stunde. Wir standen 1,5 Stunden in Düsseldorf und dann sagt der so, nee, wir können nicht losfliegen, weil irgendwie der Koffer nicht reinkommt. Und da sind wir alle schon so ein bisschen ungeduldig geworden und dachten so, was ist mit diesem Land los? Aber es hat nicht gereicht, um so richtig danach auf den Tisch zu hauen und auf den Putz zu hauen und sagen, ey, hier muss sich was ändern. Und ich glaube, so ein Blackout, das wäre ein Moment, wo wir nicht nur unruhig werden, sondern wo wir jetzt so richtig,
wäre auch eine andere Dimension.
Hier läuft was richtig verkehrt.
Was für die Blackout-Theorie spricht, muss ich sagen, ist, dass ich glaube, dann erwacht auch die Politik aus diesem Bullerbü-Modus, den viel zitierten, kann ich mir vorstellen. Weil dann werden die so wachgerüttelt, sei es dann eben von den Verbrauchern, von der Bevölkerung, von den Wählern, als auch eben, das kann man ja nicht mehr wegreden. Also aber du solltest ja was Hoffnungsvolles liefern, lieber Holger.
Ja,
also, aber vielleicht ist es ja nicht.
Ja, vielleicht die Verhaltensänderung. Also jeder sollte, der jetzt diesen Podcast gehört hat, einfach für sich gucken, wo kann er eine Eigeninitiative machen und sich nicht auf den Staat nur verlassen, sondern in Eigeninitiative was machen, was verändern, was verbessern, Leute mitziehen, einfach mit anstiften und sagen, hey, wir versuchen hier was. Und diesen Paternalismus, den wir uns allzu gern nur ergeben und sagen, naja, der Staat wird uns schon helfen. Vielleicht können wir davon ein bisschen wegkommen. Vielleicht wäre es das. Und wenn das nicht ist, dann sollten wir wenigstens in den Untergang mit Würde und gemeinsam gehen, lieber Nando. Vielleicht sollten wir zum Schluss des Podcasts den Olle Olaf Scholz Lied anstimmen. You Never Walk Alone. Wäre das was?
Der hat es für sich vereinnahmt, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist ein schöner Song und ich finde, das gibt dem was Würdevolles und was Stimmt. Hoffnungsvolles.
Und hat das nicht in 5 oder 10 Reden ja, schon gebaut? Ich meine, es nutzt sich ein bisschen
peinlich,
ab.
Total
aber
peinlich.
Er hat es noch nicht gesungen.
Apropos
deswegen
peinlich.
Würden wir sagen, wir singen das jetzt. Wir singen ja. das jetzt zusammen
ja.
und wenn ihr dann draußen an den Geräten, das ist ja fast schon so alte Opa-Sprech, den ich hier anstimme, einfach mitsingt, dann sind wir zusammen
oh,
und dann
toll.
Kann da richtige, da kann der größte Chor Deutschlands entstehen, wenn
du
wir
weißt,
zusammen
wie
singen.
Ich, wie, weißt du, wie gerne ich im Podcast singe, ja. aber egal, sei es drum.
Gut, du musst
wie
anstimmen.
Sagt man so schön, 3, 4. Walk on. Walk on. With hope in your heart. And you never walk alone.
Alter.
Ja.
Das ist wunderbar.
Wenn das nicht Hoffnung ist, also wenn das ja. nicht Hoffnung macht,
das würde ich auch
weiß halten. Ich auch nicht. Und wenn ihr jetzt noch dabei seid, was wir ja. nicht glauben, aber hoffen.
Du weißt, wenn sie nicht abgeschaltet haben.
Ja.
Jetzt hat sie abgeschaltet. Ich werde die Kurve uns mal angucken dann zum Schluss, wie die Einschaltkurve aussieht.
Also wenn ihr jetzt noch dabei seid, dann wissen ja. wir, ihr seid an unserer Seite, wie an eurer natürlich, in guten wie in schlechten Zeiten, bei Licht und im Schatten. Und wenn ihr jetzt tatsächlich noch dabei seid, dann ist es doch nur logisch, dass ihr uns abonniert, über uns sprecht und uns euren Freunden empfiehlt.
Und ihr hört Daniel und Philipp in der nächsten Woche und zwar ab Montag, ab 5 bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.